Haus 1. Wir machen Podcasts.
Werbung. Wenn ihr in den letzten Wochen die Nachrichten verfolgt habt, dann konnte es euch leicht passieren, den Überblick zu verlieren. Es gibt neue Regeln für Gebäude, neue Vorgaben für Heizungen und neue Debatten über Solarstrom. Dabei ist die Energiewende längst in vollem Gange. 2025 waren Wärmepumpen zum ersten Mal die am häufigsten eingebaute Heizungsart in Deutschland. Im ersten Halbjahr 2026 hatten bereits rund 2/3 der neu zugelassenen Pkw einen alternativen Antrieb, also Elektro oder Hybrid. Außerdem setzen immer mehr Menschen auf Solarstrom vom eigenen Dach. Die Richtung ist also völlig klar. Und wenn auch ihr die Energiewende bei euch zu Hause voranbringen wollt, müsst ihr nicht auf das nächste Gesetz warten. Ihr könnt einfach jetzt loslegen. Zum Beispiel mit der Wahl eures Stromanbieters. Beim Ökoenergieversorger Polarstern basiert jeder Tarif, ob Strom, Gas oder Vorteilstarife für Wärmepumpen oder Elektroautos, immer auf 100% erneuerbaren Energien. Und für jede verbrauchte Kilowattstunde investiert Polarstern zusätzlich in den Ausbau weiterer erneuerbarer Energien. Zertifiziert vom Grüner Stromlabel. Der Wechsel geht online und dauert nur wenige Minuten. Am besten geht ihr direkt auf polarstern-energie.de und berechnet euren Tarif. Mit dem Code Wochendämmerung erhaltet ihr außerdem 20 Euro Gutschrift auf eure nächste Jahresrechnung. Also nutzt die Sommerpause für einen Blick nach vorn mit Ökostrom von Polarstern. Willkommen zur Wochendämmerung vom 7. August 2026 mit
Terror und Wahlergebnissen,
einer skurrilen Nachricht,
hybridem Krieg,
Jens Spahn,
kaputten Dingen,
Hitze in Europa,
dem Weltsozialforum,
Ciuta,
Katharina Reiche,
einer guten Tat,
einer Reisewarnung,
einem Limerick der Woche,
dem Börsenticker,
Holger Klein
und Katrin Rönicke.
Ja, fangen wir mit dem Skurrilen an. Skurril war vieles, als wir im Urlaub waren. Heiß diskutiert wurde zum Beispiel die Idee eines, ich glaube, es war ein österreichischer Erfinder, der der Meinung ist, man könnte Schafen zum Schutz vor Wölfen ja ein Kettenhemd anziehen. Details hat der NDR dazu. Der schreibt, ein 1,5 Meter mal 1,5 Meter großes und 2 bis 3 Kilogramm schweres Netz aus Kunststoff, das mit Stacheln besetzt ist, soll die Tiere vor dem Wolf schützen. Diese Stacheln sollen so spitz wie Nägel sein, aber es sind noch mal Gummischläuche drumherum, damit Mensch und Schaf sich nicht verletzen können. So klingt irgendwie gar nicht mal so dumm. Es gibt aber viele Bedenken. Das eine ist der Tierschutz. Also wenn so ein Wolf da reinbeißt, dann verletzt er sich und Wölfe stehen auch unter Schutz auf eine Art. Dann könnte sich das Fell der Schafe, das ja auch wächst und wächst und wächst, ich meine, wir kriegen Wolle von ihnen, recht schnell mit diesem Netz so verzwirbeln. Dann sagt einer der Schäfer, der dazu befragt wurde vom NDR, ja, die Wölfe sind ja jetzt auch nicht blöd, ne? Die beißen dann halt einfach in den Kopf. Und bei 500 bis 1000 Schafen, was manche Leute halt einfach haben, ist es auch einfach nur so teuer, also viel zu viel Geld. Aber naja, ich fand das lustig. Vor allem lohnt es sich, die Bilder, die dazu bei dem Artikel sind, anzugucken, wo ein Schaf ein Kettenhemd oder so ein trägt.
NATO-Schaf, NATO-Stacheldraht ums Schaf rum, so nach außen gerichtet.
Ja, und dann habe ich noch einen Tipp aus der Hörerschaft und auch hier geht es vor allem um die Bilder. Und zwar einen Polizist, der sich im US-Bundesstaat New Jersey als Baum verkleidet hat.
Ist das dieser Typ von TikTok, der dann immer aufspringt und die Leute erschreckt?
Nein. Nee. Der steht hinter einem Baum, als Baum verkleidet, sodass er nicht gesehen wird. Ich finde, da bekommt dein Freund und Helfer und mein Freund der Baum, weißt du, kriegt das so Hand in Hand. Und jedenfalls sollte der Ausschau halten nach Autofahrern, die sichtbar ihr Handy in der Hand hielten.
Ah ja.
Was auch in den USA nicht erlaubt ist. Und hier sind, wie gesagt, auch eigentlich die Bilder das Skurrilste an der Nachricht, weil es gibt ein Bild von diesem Typ in seinem Baumkostüm. Also irgendwie war diese Woche Motto-Woche verkleiden bei der skurrilen Nachricht. Und danke auch nochmal an alle, die mir diese Nachrichten geschickt haben. Es waren beides Hörereinsendungen. Also gerne immer her damit bei Mastodon, bei Blue Sky oder auch per Mail.
Wir hatten ja die Christopher Street Day Parade hier in Berlin. Da gab es einen Terroranschlag beim Berliner CSD. Und passend dazu gibt es eine Studie, die ist schon ein Jahr alt, ist von der Goethe-Uni in Frankfurt. Die haben sich angesehen, Daten aus dem sozioökonomischen Panel, das haben wir hier ja häufiger. Das ist so eine multidisziplinäre Langzeitstudie, da werden immer denselben Leuten dieselben Fragen gestellt. Das halt aber über einen sehr langen Zeitraum, sodass man dann Trends und Veränderungen und so weiter sehen kann. Die haben sich Daten genommen aus den Jahren 2010 bis 2016, ist also schon ein bisschen länger her, haben sich Gemeinden angeguckt, in denen ein Anschlag begangen wurde. Ergebnis der Studie. Wenn die Anschläge erfolgreich waren, ist der Stimmanteil bei den Landtagswahlen für die AfD um 4,5 Punkte gestiegen. Ach. Wo der Anschlag nicht erfolgreich war, haben sie diesen Effekt nicht gesehen. Bei Bundestagswahlen und Europawahlen haben sie diesen Effekt nicht gesehen. Mhm. 3/4 der Anschläge waren rechtsextremistische Anschläge. Mhm. Hauptziele waren Migras. Mhm. Dass die AfD davon profitiert, führen sie auf 3 Mechanismen zurück. Erstens, Terror mobilisiert dazu, an der Wahl teilzunehmen. Die Wahlbeteiligung in den Gemeinden, in denen erfolgreiche Anschläge stattgefunden haben, sind um rund 16 Prozentpunkte gestiegen. Davon hat die AfD überproportional profitiert jeweils. Mhm. Zweiter Grund ist, dass die Anschläge die Einstellungen der einzelnen Menschen verschieben. Die Leute würden sich weiter rechts verorten, hätten größere Sorgen hinsichtlich Zuwanderung. Das trifft besonders zu auf, Achtung, parteilose, politisch inaktive Menschen und auf Menschen ohne Hochschulabschluss. Mhm. Drittens, die lokalen Medien spielen eine starke Rolle, weil erfolgreiche Anschläge in der Lokalberichterstattung sehr, sehr präsent sind und außerdem viel stärker die Religion vieler Opfer thematisieren, nämlich den Islam, als den Rechtsextremismus der Täter. Der tritt in den Hintergrund.
Krass.
Ja, das heißt, theoretisch sollten unsere Nazis hier in Berlin vom CSD-Anschlag profitieren. Mal gucken, wie stabil die Stadt ist.
Mein Gott. Ich habe so eine Art Zusammenfassung der letzten 3 Wochen im Schnelldurchlauf, was die Bundesregierung angeht, mitgebracht.
Ach, da gab es so ein schönes Sharepick vom Kanzler heute.
Ja, was verstanden.
In den letzten 15 Monaten haben wir viel geschafft, Doppelpunkt. Wir haben Deutschland sicherer gemacht, wir haben Deutschland gerechter gemacht. Wir haben das Gesundheitssystem gestärkt und damit die Beiträge stabil gehalten, was im Übrigen nicht stimmt. Ne? Nee. Die Zusatzbeiträge können jetzt erhöht werden, ohne dass man das ankündigen muss, habe ich irgendwo gelesen.
Auch schön.
Haben wir einen Faktencheck?
Ja, haben wir.
Guck bitte mal nach, ob das stimmt, dass es sein kann, dass ich demnächst einfach mehr bezahle, ohne dass mir vorher jemand gesagt hat, dass ich mehr bezahlen werde. Wir haben bessere Rahmenbedingungen für Wirtschaft und Verbraucher geschaffen. Wir machen die Rente zukunftsfest. Wir entlasten Familien. Wir sorgen für einen echten Bürokratierückbau. Ja, nämlich mit dem Rasenmäher schmeißen sie lauter Leute aus den Ministerien und sowas raus und vergeben vermutlich dann, weil es aus einem anderen Topf kommt, die Aufträge an irgendwelche externen Berater. Wir schaffen mehr Flexibilität im Arbeitsmarkt.
Sehr schön.
Sagt der Kanzler.
Na, jedenfalls dachte ich so mal, da ist man mal ganz kurz weg und schon brennt das ganze Kabinett und man fragt sich jeden Morgen beim Kaffee, ob Friedrich Merz jetzt wohl noch Bundeskanzler ist. Deswegen muss er jetzt wahrscheinlich auch mal so ein Sharepick teilen, weil es war schon etwas angezählt, kann man sagen. Also so viel Spoiler darf dann, glaube ich, an der Stelle aber auch sein, hast ja auch im Grunde gerade schon vorweggenommen. Er ist noch Bundeskanzler. Und los ging das Ganze mit Jens Spahn. Jens Spahn, der mit seinem Partner wohl ein Kind bekommen hat, beziehungsweise nicht er und auch nicht sein Partner, weil es sind beides Männer, sondern sie hatten eine Leihmutter in den USA. Und das wurde öffentlich. Und weil Jens Spahn in der Vergangenheit zumindest politisch als CDU- oder Unionsfraktionschef und aber auch in Abstimmungen im Bundestag und so weiter immer gesagt hat, nein, Leihmutterschaft, da ist er dagegen, auch als Gesundheitsminister übrigens, gab es dann jetzt hier eben eine Glaubwürdigkeitskrise plötzlich bei Jens Spahn? Nach all den Skandalen, die ich jetzt hier nicht nochmal neu aufzähle, aber gab es plötzlich eine Glaubwürdigkeitskrise. Und dann hat er eben auch den Kanzler im Grunde verloren und hatte eben so viel Kritik aus anderen Bundesländern, auch insbesondere aus Mecklenburg-Vorpommern war das laut zu hören, wo ja gerade Wahlkampf ist, dass er dann doch irgendwie zurückgetreten ist. Zumindest als Unionsfraktionsvorsitzender. Er hat weiterhin sein Bundestagsmandat. Und irgendwie war Jens Spahn auf so eine ganz seltsame Weise plötzlich ein Dominostein, der umgekippt ist Und dann war natürlich sein Posten frei. Und Fraktionschef ist jetzt nun der ehemalige Kanzleramtschef Thorsten Frey. Damit ist jetzt auch Thorsten Freys Posten frei, zumindest gewesen. Und den hat jetzt Nina Waaken. Nina Waaken war bis dahin Gesundheitsministerin und dafür verantwortlich, den Sozialstaat, also insbesondere im Bereich Pflege und Gesundheit, zu demontieren. Sorry, kann man leider nicht anders sagen. Also insbesondere in Bezug auf Pflege kann man es nicht anders sagen. Ich verlinke dazu wie immer bei dem Thema Wind und Wurzeln zum Thema Pflege. Und wahrscheinlich haben die sich bei der Union gedacht, ach, Sozialstaat demontieren, das kann doch der Lindemann am besten. Und also so erkläre ich mir, dass Carsten Lindemann jetzt Gesundheitsminister geworden ist.
Naja.
Wie erklärst du es dir denn?
Ach so, dass der Gesundheitsminister geworden ist, erkläre ich mir. Also fachlich gar nicht. Fachlich erkläre ich mir das gar nicht. Also ich brauche keine Gesundheitsminister, die Ärzte sind oder so. Das ist Quatsch. Das braucht man nicht. Man braucht Minister, die in der Lage sind, 1000 Mitarbeiter ordentlich zu führen und sowas zu machen. Das meine ich nicht, wenn ich fachlich sage, sondern ich habe jetzt nicht das Gefühl, dass Carsten Lindemann irgendetwas anderes als große Reden hinbekommen hätte. Und darum ist mein Eindruck, gerade bei dieser Personalie, dass Merz einen Ja-Sager haben wollte unbedingt.
Das kann gut sein. Carsten Lindemann übrigens hat letztes Jahr in einem Interview selber noch gesagt,
ja, wenn Sie mich jetzt aufgestellt hätten, weiß ich nicht, als Gesundheitsminister wäre ich wahrscheinlich nicht erfolgreich gewesen. Die Leute hätten gesagt, warum wird der Gesundheitsminister, was hat er damit zu tun? Und deswegen, Schuster, bleib bei deinen Leisten, mach das, was du kannst.
Das Problem ist halt, dass ich der festen Überzeugung bin, dass Carsten Lindemann gar nichts kann. Von daher kann er auch Gesundheitsminister werden.
Ja, eben. Und wie gesagt, ich glaube, es geht auch wirklich nicht darum, irgendwie diese Systeme, also ob jetzt Gesundheit oder Pflege, zukunftsfähig zu machen, sondern ich glaube, es geht hier wirklich vor allem um Sozialabbau. Und da halte ich ihn tatsächlich für relativ kompetent. Naja, dann kam was, das hat...
Entschuldigung, nein, ja, auch da halte ich den nicht für kompetent. Ja, ich halte Carsten Lindemann nicht für kompetenten Sozialabbau ordentlich durchzuführen. Carsten Lindemann ist das Sprachrohr des Sozialabbaus.
Ja, ja, das
da gehe ich mit. Okay. Den kannst du vorne hinstellen und dann macht er irgendwie in seinem feingeschnittenen Anzug ein paar markige Sprüche. Vor allen Dingen vor Leuten, bei denen er sicher sein kann, dass sie ihm applaudieren. Ne, so Arbeitgeberverbände und all so ein Zeug. Aber ich glaube nicht, dass der weiß nicht, ob er willens ist, aber ich glaube nicht, dass er in der Lage ist, sich hinzusetzen und sagen, okay, wir schleifen jetzt den Sozialstaat auf dieses und jenes Maß runter und das machen wir auf diese Art und Weise. Ich glaube da nicht dran. Das ist eine Luftpumpe. Das ist ein Dampfplauder.
Aber man muss auch sagen,
ich fest von überzeugt.
Nina Waaken hat eigentlich schon alles vorbereitet gehabt.
Ja, klar.
Also es gibt jetzt nicht mehr viel zu tun. Das muss man vielleicht auch
sagen. Die Frau hat den schweren Job gemacht und jetzt kommt ein Typ und kassiert die Lorbeeren. Wie immer. Wie es sich gehört im Patriarchat.
Wobei, von mir kriegt er keine Lorbeeren und ich glaube, wir werden auf lange Sicht alle darunter zu leiden haben. Aber gut. Jedenfalls kam dann was, was auch innerhalb der Union Leute ziemlich vor den Kopf gestoßen hat. Der Kanzler wollte nämlich offenbar auf einmal den bisherigen Verkehrsminister loswerden. Das war Patrick Schnieder. Und es gab einen Favoriten für dieses Amt. Der hatte wohl auch irgendwie schon zugesagt. Das war ein Donnerstagabend. Bei mir verschwimmt das alles so ein bisschen, aber es war im Urlaub. Und hat dann bis nachts um 4 wach gelegen, offenbar, weil er dann nämlich nachts um 4 dem Kanzler geschrieben hat, dass er das doch nicht machen möchte. Er kam wohl zu der Erkenntnis, Schuster, bleib bei deinen Leisten. Und hat dann also doch wieder abgesagt. Darum war Schnieder dann zwar schon irgendwie auf so eine komische Weise abgesägt, aber irgendwie auch nicht, weil er war ja kein Nachfolger da. Und als Merz dann am nächsten Tag, das war dann eben ein Freitag, das neue Kabinett vorgestellt hat, war auch überhaupt nicht die Rede vom Verkehrsminister oder so. Trotzdem war allen klar, der Verkehrsminister ist eigentlich auch schon weg, aber irgendwie auch nicht. Naja, und dann, du hast es gerade schon erzählt, gab es in Berlin eben diesen Terroranschlag auf den CSD. Das war Sonntag. Und am gleichen Tag hat dann eben Schnieder gefunden, er müsste jetzt diesen unwürdigen Zustand beenden und ist dann offiziell zurückgetreten. So. Und jetzt haben wir Steffen Bilger, der neuer Verkehrsminister ist. Steffen Bilger ist, was Umweltschutz und so weiter angeht, ein absoluter Hardliner. Der ist der Ursprung der Idee, dass man ja der deutschen Umwelthilfe mal die Gemeinnützigkeit entziehen sollte. Und außerdem sollte die auf keinen Fall das Recht haben, das Verbandsklagerecht zu nutzen. Hm. Warum tut er so? Da hatte das ARD-Magazin Monitor mal berichtet, dass in Bilgers Bezirksverband ziemlich viele große Automobilhersteller sind, zum Beispiel Porsche, Daimler, aber auch Zulieferer wie Bosch und so weiter, die natürlich Lobbyarbeit machen und dafür ist man bei der CDU ja immer sehr offen. So, wir haben also drei neue MinisterInnen. Im Verkehr ist es der Bilger, bei der Gesundheit der Lindemann und im Kanzleramt haben wir jetzt die Warken. Und der Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier hat denen auch schon ihre Ernennungsurkunden überreicht. Die sind jetzt also gesetzt. Der Bundestag muss sie aber noch vereidigen in der ersten Sitzungswoche nach der Sommerpause. Und dann sind auch noch drei Posten offen. Das haben viele gar nicht so auf dem Schirm. Also die suchen noch einen parlamentarischen Geschäftsführer im Bundestag, also die CDU, CSU. Die suchen einen CDU-Schatzmeister. Und auch der Sportstaatsminister im Kanzleramt ist plötzlich nicht mehr da. Vorher hatte noch keiner von dem gehört.
Selbst ich habe gerade Probleme, mich an irgendetwas zu erinnern, was ich aufgeschnappt haben könnte.
Ja, genau. Aber vermutlich kümmert sich Merz dann nach seinem Urlaub darum. Und ich bin gespannt, ob es da ein Gras über diese ganze Sache gewachsen ist. Weil, also ich fand schon bemerkenswert, wie sehr die Stimmen in der Union laut geworden sind, die gefragt haben, ob Merz eigentlich, also wie er sich da eigentlich verhält bei diesem ganzen komischen Kabinettsumbau. Und gerade auch, weil wie er mit Schnieder umgegangen ist, das fanden sehr laut einige Leute in der Partei, meine Kinder würden sagen, bodenlos.
Dann kommt jetzt eine bessere Nachricht. Zum 1. August bzw. am 31.07. ist das sogenannte Recht auf Reparatur in Kraft getreten. Das ist eine EU-Richtlinie, die in nationales Recht umgesetzt werden sollte. Das ist auch geschehen. Damit es hier irgendwie intellektuell und fundiert aussieht, sage ich jetzt auch noch, dass das im bürgerlichen Gesetzbuch die Paragraphen 479a bis 479g regeln. Im Moment ist es ja so, du hast eine Gewährleistungspflicht, die ist 2 Jahre lang, da ist der Verkäufer zuständig. Wenn danach dein Gerät kaputt geht, hast du einen Rechtsanspruch gegenüber dem Hersteller für bestimmte Produktgruppen, die in Anhang 2 der Richtlinie aufgelistet sind. Also kannst du dann bei der EU nachlesen, ich tue die Links in die Shownotes, das sind ja so Waschmaschinen, Geschirrspüler, Fernseher, Smartphone und noch mehr so Elektronikzeugs. Ich glaube, Toaster ist nicht dabei, also Toaster dürfen kaputt gehen, Kaffeemaschinen auch. Und die Hersteller dürfen eine Reparatur in diesen Produktgruppen nur ablehnen, wenn die zum Beispiel technisch unmöglich ist, diese Reparatur. Das heißt, die müssen einfach nur ihre Ersatzteillager anzünden und können dann sagen, können wir nicht reparieren, haben wir keine Ersatzteile für. Was sie aber müssen ist, sie müssen Ersatzteile und Diagnosewerkzeuge zu, Achtung, angemessenen Preisen zugänglich machen. Und zwar auch an unabhängige Werkstätten.
Yes.
Das ist schon mal ganz gut.
Apple freut sich derweil nicht.
Bitte?
Apple freut sich nicht.
Wahrscheinlich nicht. Was sie nämlich auch nicht dürfen, ist, sie dürfen keine Software-Sperren gegen Drittanbieter-Reparaturen einbauen. Das ist die größte Geschichte dieser Art, hat man gehört. Kürzlich, es war glaube ich in Polen oder Tschechien, die hatten Züge gekauft von irgendeiner Firma. Also Bahnen, also Eisenbahnzüge. Und die haben per Geolokation gesehen, in welcher Werkstatt die gewartet wurden und sind dann einfach abgeschaltet worden. Also solche Geschichten gab es da. Und haben versucht, irgendwie, weiß ich nicht, die Software selber zu fixen und dann fuhr der ganze Zug nicht mehr an solche Sachen. Jetzt stehen diese Züge nicht in dieser Richtlinie, sondern da geht es tatsächlich um Verbraucherschutz. Aber solche Dinge dürfen sie halt nicht machen. Das heißt, wenn jetzt irgendein Handyhersteller sagt, naja, klar, kannst du einen Akku einbauen, aber muss ein Originalakku sein und den können leider nur wir einbauen, weil nur wir haben die Software. Geht nicht mehr.
Ja.
Also kannst du zumindest gegen vorgehen. Ob das dann nicht mehr geht, ist die zweite Frage. Es wird ein standardisiertes europäisches Reparaturformular geben. Das haben sie sogar, das kannst du schon nachlesen, wie das aussieht. Das ist im Gesetz im Anhang drin. Sogar im deutschen Gesetz ist es im Anhang drin. Da muss der Preis, die Dauer, die verwendeten Ersatzteile und Qualitätsgarantien drin stehen. Cool. Und damit sollst du zwischen den Werkstätten Preise vergleichen können. Mhm. Außerdem soll es bis Anfang nächsten Jahres eine Online-Plattform geben. Ich denke dann auch immer, wenn ihr Online-Plattform schreibt, ne? Was denn sonst für eine? Sicher. Es gibt es dann ja auch immer, ne? Also das Holgi-Institut für alternatives Realitätsmanagement ist die globale Plattform für das alternative Management von Realitäten. Aber in diesem Zusammenhang das Wort Plattform, das hat ja noch nie irgendeine alte Sau verstanden, was das bedeutet.
Tja.
Ja, also unter Plattform, na egal, ich schweife ab. Also, sie wollen eine Plattform haben, wo du Reparaturbetriebe, Ersatzteilverkäufer und Käufer general überholter Produkte finden kannst. Hm. Das heißt, man kann sich da vernetzen. Und die ganze Idee ist natürlich weniger Müll und ein bisschen mehr Verbraucherschutz.
Finde ich richtig gut. Das ist auch mal eine richtig gute Nachricht.
Ne?
Schön, schön. Dann kommen wir jetzt zu den Doomsday-Nachrichten. Und zwar hat das RKI diese Woche Zahlen veröffentlicht. Und diese Zahlen summieren die bisher, also in 2026, durch Hitze verursachten Todesfälle auf 11.900 in Deutschland.
Also 12.000.
Also 12.000, ne? Genau. Und da habe ich diese Woche gedacht, das ist so ein bisschen wie damals in der Pandemie. Also ich habe mich so ein bisschen zurückerinnert. Da gab es ja Länder wie uns, ne, die irgendwie sofort Maßnahmen ergriffen haben. Und dann gab es so Autokratien, wo die Machthaber einfach so getan haben, als gäbe es kein Problem. Ja, irgendwie Donald Trump, Alexander Lukaschenka, Bolsonaro. Und diese Woche habe ich gedacht, wir sind jetzt so ein Land. Das habe ich diese Woche gedacht.
Ja, das Interessante daran finde ich auch, dass also der Bundesinnenminister ruft einen nationalen Notstand aus,
ja,
um an der Grenze Leute zurückweisen zu können. Aber wenn 12.000 Menschen sterben, weil das Land nicht genug getan hat, um sie zu schützen, dann ist es kein nationaler Notstand. Das irritiert mich.
Ja, voll.
Aber wahrscheinlich gibt es dann in diesem Kontext nichts, wo man durch Ausrufen eines nationalen Notstands irgendwie Handlungsfähigkeit simulieren könnte. Und darum machen sie es nicht.
Also, ja. Wahrscheinlich. Naja, jedenfalls gibt es ein Bündnis und das findet, nein, so ein Land wollen wir aber bitte nicht sein. Ein sehr, sehr breites Bündnis, da sind Umweltschutzorganisationen drin, da sind Fridays for Future dabei, aber auch die AWO, der Deutsche Mieterbund und sogar die Industriegewerkschaft Bauen, Agrar, Umwelt. Weil das Problem ist ja, also warum macht die Bundesregierung nichts? Man hört ja auch nichts. Sie sagen ja auch quasi nichts. Also das ist ja wirklich dieser komische Heuballen, der durch die Republik fliegt und es passiert nichts. Die sagen was, nämlich die sagen, na, die Länder und Kommunen sind ja verantwortlich.
Ja.
Und das stimmt auch. Hitzeschutz, das ist bei uns Katastrophenschutz und Katastrophenschutz ist laut Gesetz Verantwortung der Länder.
Ja, aber das ist halt ungefähr so, als würde die ARD sagen, ja, nee, der Brennpunkt kommt jetzt nicht im ersten, sondern der kommt jetzt im dritten Programm.
Ja, so ungefähr. Also, genau. Das heißt, aktuell ist es einfach so, dass der Bund sich an Modellprojekten beteiligen kann. Modellprojekte für Klimaanpassung, die ja aber auch gestrichen wurden wieder, ne? Naja, und deswegen fordert dieses Bündnis jetzt, dass die Klimaanpassung als eine Gemeinschaftsaufgabe ins Grundgesetz aufgenommen werden soll. Aha. Weil dann könnte der Bund mehr Geld beisteuern. So, dann müssten es nicht die Kommunen oder die Länder alleine regeln.
Gute Idee.
Das wäre gut, weil, das sagt Claudia Mandrisch von der AWO, Hitzeschutz darf nicht davon abhängen, ob in der Kommune noch finanzielle Mittel verfügbar sind.
Ja.
Zitat Ende. Das ist halt das aktuelle Problem. Das heißt, wie deine Kommune eigentlich gerade aufgestellt ist in Bezug auf Hitzeschutz, das hängt ganz davon ab, wie viel Geld die eigentlich haben. So.
Naja. Das ist echt mal eine super Idee, das ins Grundgesetz zu schreiben. Und vor allen Dingen kann gibt es dann natürlich wieder, ja, aber wenn ihr alles ins Grundgesetz schreiben, kann man auch sagen, naja, ihr habt sogar für komische Asylgesetzgebung das Grundgesetz geändert, dann wird das doch wohl auch gehen, wenn es darum geht, das Leben von Inländern zu schützen.
Ja.
Schöne, also kann man ja kaum gegen argumentieren.
Nee,
ja?
ist schwer. Und es wird noch schwerer. Also die Toten, das sind ja die eine sehr direkte und auch so mit Zahlen greifbare Folge dieser Extremhitze, die wir jetzt da haben, die ja immer noch nicht vorbei ist. Es gibt noch weitere Folgen. Da sind einerseits diese krassen Waldbrände in Frankreich, wo über 200.000 Menschen evakuiert worden sind. In Spanien Waldbrände, in Griechenland. Es gibt so eine Karte von der NASA, so eine Karte mit, wo sind gerade überall Feuer. Da sieht man auch, dass es in Italien gerade recht schlimm ist. In Italien kam diese Woche auch die Meldung, dass alle italienischen Großstädte die höchste Hitzealarmstufe ausgerufen haben. Auf dieser NASA-Feuerkarte sieht man, dass die südliche Ukraine gerade schlimm aussieht. Und überhaupt wandert diese Hitzewelle gerade so ein bisschen Richtung Südosteuropa. Also die Slowakei ächzt gerade krass. Die bekommen 42 Grad Celsius. Das hatten die noch nie. Polen muss auch zwei Kernkraftwerke abschalten. Ich sage auch, weil Ungarn eine richtige Energiekrise hat.
Ja.
Da sind die Flüsse, vor allem die Donau, bei uns ja der Rhein, dort eben die Donau, so krass ausgetrocknet, dass die Kernkraftwerke nicht mehr mit Flusswasser gekühlt werden können. Das heißt, die muss man dann halt abschalten. Und bei Ungarn war das wirklich dramatisch. Aber es ist generell in Südosteuropa dramatisch.
Man darf da auch nicht vergessen, selbst wenn das Flusswasser da wäre, wäre es möglicherweise zu warm, genau, um als Kühlwasser benutzt zu werden.
Das hatten wir in der Frankreich Stelle immer. Ne?
Und ich glaube, dass das zu warm ist, liegt vor allen Dingen auch am Arten- und Umweltschutz. Und ich frage mich, warum noch niemand gefordert hat, da die Grenzwerte sozusagen hochzusetzen.
Ja, wahrscheinlich, ne? Stimmt. Na.
Es irgendwie, vielleicht hatte ich jetzt als Erster diese Idee.
Ja, scheiße, oh Gott.
Kann ich aber auch Kanzler werden.
Ja.
Nee, Verkehrsminister, Entschuldigung.
Aber die Zahl wollte ich noch loswerden. Am Montag waren wohl zwischenzeitlich 40% aller AKWs in Südosteuropa vom Netz genommen. Apropos Niedrigwasser. Das Niedrigwasser frisst laut einer Analyse des Instituts der Deutschen Wirtschaft, kurz IW, dieses kleine bisschen Wachstum, was man dieses Jahr für Deutschland prophezeit hat, komplett auf. Also man hat Deutschland so 0,4, 0,5% Wachstum prophezeit und jetzt sagt das IW, ja, also durch die trockenen Flüsse können wir das auch einknicken. So.
Aber es ist halt auch so, das, was wir hier sehen, diese Hitzewellen, das ist der Anfang. Das wird nicht mehr besser, das wird nur noch schlimmer. Das kann sein, dass die nächsten 3 Jahre die Sommer vergleichsweise kühl sind, 23, 25 Grad oder sowas. Aber in 4 Jahren kommt es dann eben trotzdem härter, als wir es letztes Mal hatten. Das darf man irgendwie nicht vergessen. Das heißt, dieses Hirngespinst, das in der Politik zu sehen ist, dass wir durch irgendwelche Effizienzsteigerungen, durch niedrigere Energiekosten, durch Lohnsenkungen, you name it, dass wir durch im Grunde ein Geschäftsmodell der Jahre bis 2000, 2010 aus unseren Problemen rauswachsen könnten, das ist völlig illusorisch. Das ist ein so ein Ding, was mich gerade auch so vollkommen umtreibt. Wir sehen doch, dass das nicht mehr funktioniert und das nicht nur, weil uns China niederkonkurriert und sonst wer Trump mit Zöllen belegt und was weiß ich was, sondern wir sehen, dass es nicht mehr funktioniert, weil der Planet sich verändert. Ja. Das heißt, wir müssen uns hier ganz andere Sachen überlegen. Im Zweifelsfall müssen wir uns sogar überlegen, wie wir denn hier geordneten Rückbau machen können. Ja, und nicht dieses Geschwafel von, wir machen jetzt hier Sozialabbau, um Deutschland wieder wettbewerbsfähig zu machen. Nee, Leute, wir machen hier Sozialabbau, damit wir überhaupt noch was zu verteilen haben, weil uns die ganze Nummer um die Ohren fliegt. Wie wäre es denn, wenn sich mal jemand hinstellt und das sagt oder zumindest mal öffentlich darüber nachdenkt als Politiker? Klar, wirst nicht wiedergewählt, aber wie wäre es? Einfach mal so, um noch in den Spiegel gucken zu können.
Ja, wie die alle noch in den Spiegel gucken können, ist ja eh so eine erstaunliche Frage. Aber ich glaube, das ist sehr viel Ignoranz.
Das treibt mich so um. Ja. Also das funktioniert vorne und hinten nicht, was die vorhaben. Aus unterschiedlichsten Gründen sogar. Weil wir werden niemals ein Lohnniveau von Ungarn kriegen. Also wird unsere Autoindustrie auch keine Alltagsautos, die erschwinglich sind und gekauft werden, mehr bauen können. Auf der einen, auf der anderen Seite, ja, dann hast du vielleicht noch ein 0,5% Wachstum. Ja, und dann fällt der Rhein trocken.
Ja.
Egal, was wir tun, we can't win. Also müssen wir doch einen anderen Weg beschreiten, irgendeinen. Das ist doch irre.
Ich war übrigens noch nicht fertig.
Entschuldigung, ich
wir kriegen natürlich auch ein Trinkwasserproblem. Also wir sind inzwischen an einem Punkt, wo in manchen Kommunen die Wasserknappheit so krass ist, dass sie sogar teilweise den Landwirten verbieten, das Wasser aus den Flüssen zu nehmen, um ihre Felder zu bewässern. Grundwasser ist auch teilweise auf, gerade in Baden-Württemberg zum Beispiel, auf dem niedrigsten Stand seit 2018. Und apropos Landwirtschaft, die hat jetzt von drei Seiten Probleme. Also da ist die extreme Trockenheit und Hitze. Ja. Die Äpfel verbrennen. Also Äpfel kriegen richtig Sonnenbrand. Unter der Trockenheit leidet anscheinend vor allem der Mais. Dann, mancherorts kommen ja noch die Feuer dazu, bedrohen die Ernte einfach durch Abbrennen. Und jetzt eben auch noch die Einschränkungen bei der Bewässerung. Da verkümmern dann vor allem so Salat und Kartoffeln und sowas direkt auf den Feldern.
Und der steinharte, ausgetrocknete Boden wird das Wasser, was dann irgendwann fällt, der Regen, der Starkregen, der dann irgendwann kommt, das kann der Boden gar nicht aufnehmen, das schwemmt weg.
Ja.
Und damit eben auch obere Bodenschichten.
Ja. So. bei Anders Levermann, der ja auch schon mal zu Gast war, habe ich einen schönen Artikel gefunden, den man in einem Satz zusammenfassen könnte mit: Die Klimahysterie war komplett berechtigt, falls man es denn so nennen möchte. Neutraler könnte man sagen, der Weltklimarat hat das alles vorhergesagt. Ich zitiere aus dem Konradsblatt. Wer sich an den Sommer 2021 erinnert, denkt vielleicht an die Flutkatastrophe im Ahrtal. Ist schon 5 Jahre her. Mhm. Nur wenige Wochen später, am 9. August, legte der Weltklimarat seinen bekanntesten Bericht vor. Er sprach darin erneut von einer unmissverständlichen Erwärmung der Erde, gar von einem drohenden Kontrollverlust. Zitat Ende. Und Anders Levermann, der wird dann auch zitiert in dem Text, und er sagt, die Wetterextreme nehmen in Intensität und Häufigkeit schneller zu, als viele Klimaforscher erwartet haben. So. Und dazu passt, was Carsten Schwanke, und was du ja auch schon gesagt hast, erzählt hat. Der war, der ist ja Wettermensch im öffentlich-rechtlichen Fernsehen. Und der wurde eben auch gefragt, ja, ist das jetzt irgendwie ein Ausnahmesommer oder ist das das neue Normal? Und hier ist seine Antwort.
Ja, es ist definitiv kein Ausnahmejahr, aber die Antwort, es ist das neue Normal, ist eigentlich auch nicht richtig, denn es wird kein neues Normal geben. Wir leben in einer Welt, die sich rasant verändert. Wir könnten eigentlich hergehen und in 5 Jahresschritten das neue Normal neu definieren. Mit Blick auf die Temperaturentwicklung von Deutschland seit 1881 sehen wir im letzten Jahrhundert tatsächlich lange Zeit nur wenig, aber seit den 1980er Jahren geht es steil bergauf. Wenn wir das neue Klimamittel als Vergleichsgrundlage hernehmen, 1991 bis 2020, dann wird das wesentlich deutlicher. Das letzte Jahrhundert deutlich kälter, die letzten 20 Jahre auf einem ganz anderen Niveau oder besser gesagt in einer ganz anderen Welt. Und wenn wir das wiederum vergleichen mit den Temperaturen dieses Jahres, 2026, dann wird deutlich, wie sehr sich dieses Jahr 2026 selbst von dem aktuellen Klimamittel unterscheidet. Gerade die Hitzewellen Ende Mai und auch Ende Juni, die wären ohne diesen Klimawandel so nicht denkbar gewesen.
Wir haben es gesehen, Flüsse haben wenig Wasser, Wiesen und Wälder verdorren teilweise. Worauf müssen wir uns da in Zukunft einstellen?
Ja, die Klimamodelle zeigen uns, und das ist erstmal ganz interessant, dass der Jahresniederschlag in Deutschland, in Mitteleuropa langsam weiter zunehmen könnte. Aber, mit einem großen Aber, denn wir werden jahreszeitliche Unterschiede bekommen. Unsere Wintermonate werden deutlich nasser, die Sommermonate hingegen deutlich trockener. In Zahlen ausgedrückt werden wir bis Ende des Jahrhunderts im Winter 10-30% mehr, im Sommer aber etwa 20% weniger Regen bekommen. Das heißt, die Dürreperioden und Ereignisse, die wir jetzt erleben, werden sich in Zukunft weiter verschärfen.
Wir haben also mehr Hitzewellen, so wie jetzt gerade. Wir haben aber auch mehr Starkregen und Überschwemmungen halt dann in den anderen Jahreszeiten. So. Mhm. Und da frage ich mich, Holger, erzähl doch mal, was tut eigentlich Katharina Reiche inmitten dieser Klimakrise?
Erzähle ich gleich. Einen habe ich noch. Es gab einen Beitrag im Bayerischen Rundfunk. Da haben sie zu Wort kommen lassen einen Kommunikationswissenschaftler von der Uni Bristol. Stefan Lewandowski heißt er, und der hat einen sehr schönen Satz gesagt. Oder sind es zwei? Sind sogar drei? Nee, vier. Ich sag's jetzt. Es gibt Anzeichen, weil du eben sagtest, Alarmismus. Es gibt Anzeichen, dass in der Klimawissenschaft die Leute zu vorsichtig waren, weil sie Angst davor hatten, als alarmistisch eingestuft zu werden. Das war aber nicht alarmistisch, sondern alarmierend. Das ist ein großer Unterschied.
Ja.
Nicht schlecht, ne?
Ja.
Katharina Reiche, naja, da habe ich, es ist gar nicht so ein Riesending. Ich habe es gefunden bei unserem Energieexperten Rico Grimm. Mhm. Der schrieb im Thread, er habe zu lange auf Katharina Reiches neue Solarregeln geguckt und dabei fast übersehen, was diese Frau bei der Windkraft anrichtet. Ja. Ab 2027 dürfen neue Windanlagen an Land höchstens 280 Watt je Quadratmeter Rotorfläche einspeisen. Die modernen Anlagen, die heute geplant werden, reißen diese Grenze. Und zwar regelmäßig. Mhm. Eine Ausnahme für bereits genehmigte Projekte gibt es in diesem Gesetz nicht. Das heißt, die Dinger, die geplant und genehmigt sind, die diese Grenze reißen, müssen im Zweifelsfall abgeschaltet werden, obwohl sie Wind produzieren könnten. Wir reden über 8000 Windkraftanlagen, die genehmigt sind. 3/4 davon überschreiten regelmäßig die Leistungsgrenze, die Frau Reiche da hat reinschreiben lassen.
Wow.
Er schreibt, Solar verliert Garantien für zukünftige Anlagen, Windkraft verliert Garantien für bereits durchgeplante und genehmigte Anlagen. Das heißt, die Finanzierung ist komplett unsicher geworden dadurch. Gibt noch ein paar andere Regeln, die sind nicht ganz so krass, machen Windkraft aber unter Umständen noch unattraktiver für Investoren. Könnt ihr dann bei Rico nachlesen. Und jede Regel, jeder einzelne dieser Regel wäre okay gewesen. Zusammen, schreibt er, lesen sie sich wie ein Rezept den gerade erst durchgestarteten Windausbau. Also der ist gerade erst durchgestartet. Wir wollen ja eigentlich 10 Gigawatt im Jahr bauen, schaffen wir aber gerade nicht. Wir sind jetzt bei 8, irgendwas gelandet. Den gerade erst durchgestarteten Windausbau wieder abzuwürgen. Und da frage ich mich ja dann wirklich langsam, ich frage mich nicht, für wen arbeitet Frau Reiche eigentlich wirklich, weil das ist offensichtlich, für wen die arbeitet. Mhm. Ich frage mich, warum untergräbt die Bundesregierung die außen- und sicherheitspolitischen Interessen der Bundesrepublik Deutschland? Ja. Weil, wenn wir mal ehrlich sind, oder nein, heutzutage sagen wir, wenn wir uns mal ehrlich machen.
Mach dich mal also, ehrlich, Holger.
Unter den derzeitigen globalen Bedingungen kann Klimaschutz nur der Beifang sein einer energetischen Souveränität des Landes. Nur der Beifang. Ich erkläre das kurz. Das Pariser Klimaabkommen, das ist ja das, worauf wir uns immer beziehen. Das ist ein völkerrechtlich gültiger Vertrag. Das Pariser Klimaabkommen sieht aber keinerlei Mittel vor, dieses berühmte 1,5-Grad-Ziel und die notwendige Dekarbonisierung und so weiter, auch wirklich durchzusetzen. Es gibt keine Strafen, es gibt gar nichts. Das Einzige, was du machen kannst, ist name them, shame them. Oder du machst wie die Chinesen, die sehen, oh, das ist ein Geschäftsmodell, dann verdienen wir Geld mit. Aber durchsetzbar ist das nicht. Es gibt keine Armee, die irgendwo einmarschiert, wo jemand ein Kohlekraftwerk betreibt, der das nicht sollte. Und das heißt am Ende, das Klimaabkommen von Paris ist im Grunde wirkungslos. Mhm. Guck aus dem Fenster, dann siehst du, dass es das ist. Was es aber gemacht hat versehentlich, ist uns die Mittel zu geben, uns energetisch unabhängig zu machen. So, Glück im Unglück sozusagen. Und genau diesen Weg der energetischen Unabhängigkeit, wie gesagt, Klimaschutz, tolle Sache, wenn wir den Beifang haben, super. Aber ihr seht ja, es funktioniert gar nicht wirklich. Diesen Weg, energetische Unabhängigkeit, den sollten wir dieser Tage verfolgen. Umso stärker, wir haben Russland, wir haben die USA, wir haben nur noch Feinde. Die Europäische Union ist von nennen wir es Gegner, sind wir mal nicht so unfreundlich, ist nur von Gegnern umzingelt. Und genau diesen Weg zu gehen, der Unabhängigkeit, verweigert die Bundesregierung. Nicht nur das, sie untergräbt das aktiv.
Auch auf europäischer Ebene.
Auch das noch. Das ist nicht zu rechtfertigen. Und das kann selbst aus einer rechtskonservativen Position nicht zu rechtfertigen sein. Nee. Das ist aktiv arbeitet die Bundesregierung gegen die Interessen der Bundesrepublik Deutschland.
Ja.
Ich möchte, dass das stärker diskutiert wird. Oder bin ich jetzt einfach nur so ein paranoider Verschwörungstheoretiker, der hier irgendwo... Und das Allerschlimmste ist, ich fürchte, dass die Bundesregierung gar nicht kapiert, was sie da macht. Mhm. Weil diese Leute ideologisch dermaßen vernagelt sind, noch viel vernagelter sind ideologisch, als wir uns das bisher haben vorstellen können.
Ja, und sich auch nur mit Leuten umgibt, die ihrer ideologischen Vernagelung Futter geben, ne? Die das auch bestätigen und sagen.
Noch nicht mal bestätigen, sondern Futter geben.
Ja.
Ja, das ist nicht gut für die Wirtschaft. Ah ja, stimmt, das muss ja alles gut für die Wirtschaft sein, dann machen wir, dass das gut für die Wirtschaft ist. Und die Wirtschaft, die mit diesen Leuten spricht, das sind Leute, die gucken auf Quartalszahlen. Das sind keine echten Familienunternehmer, nee. Ja, die dynastisch denken und sagen, na, ich möchte aber, dass meine Enkel das Unternehmen auch noch in Wohlstand führen können oder sowas. Sowas findest du da ja kaum. Also diese Leute werden ja von der Regierung so gut wie nie gehört.
Ja.
Du merkst, also mich treiben einige Sachen um und das ist eine dieser Sachen. Was macht die Bundesregierung da? Zu wessen Nutzen das ist, kann man sehen, aber warum?
Ja.
Warum richten die diesen Schaden? Dieser Schaden, den die anrichten, der ist zumindest mittelfristig kaum zu reparieren.
Ja. Ja, ich fand es auch ganz interessant. Also wir hatten jetzt gerade diese Woche ist erschienen der neue Abruz-Podcast zum Thema Gesellschaft im Ernstfall und wie gut sind wir eigentlich auf zum Beispiel so hybride oder auch nicht nur hybride Kriegsführung aus Russland gewappnet. Und da geht es natürlich ganz viel auch um die militärische Verteidigung und um den Zivilschutz und so. Aber wir haben mit einem Katastrophenforscher auch gesprochen, der sich auch damit eben viel befasst hat. Der Martin Voss, der kommt auch öfters mal so im Fernsehen zu sehen und so. Und der auch gesagt hat, also was wir eigentlich haben hier ist, dass wir so eine krasse Diskursverschiebung haben, hin von einer eigentlich ist alles super und ihr müsst euch um nichts Gedanken machen. Es geht uns immer besser, der Wohlstand wächst und ums Globale, da kümmern sich irgendwie andere, ne? Da macht euch mal arbeitsteilig keine Sorgen so, ne? Das ist, woher wir kommen, was so ja diese Merkel-Jahre, würde ich das jetzt mal nennen, ja, besonders gekennzeichnet hat. Und dann so, ja, also dass der Klimawandel da jetzt irgendwie so rein etcht und sagt, naja, da kommen noch so ein paar andere Sachen mit, auch dass die Biodiversität uns um die Ohren fliegt, ja, vielleicht sogar noch mal dramatischer als der Klimawandel. Das haben ja auch viele nicht auf dem Schirm. Er hat das auf dem Schirm und so weiter. Das ist alles ausgeblendet und das Mantra war halt, aber da kümmern wir uns später drum. Das ist ja so irgendwie, ne, das so. Und bei der militärischen Bedrohung wird sofort die Zeitenwende ausgerufen und 100 Milliarden in die Bundeswehr und sonst was investiert. Dabei ist das, ich meine, er ist, wie gesagt, Katastrophenforscher, ist das halt genauso schlimm und wir stellen uns nicht dazu auf.
Das ist nicht genauso schlimm, das ist ein Kontinuum von Schlimmem.
Ja, das stimmt.
Das ist untrennbar. Das ist ja der Witz an der Sache. Darum sagte ich, Klimaschutz als Beifang der Sicherheitspolitik. Das ist untrennbar. Du kannst nicht sagen, hier ist die Zeitenwende, hier 500 Milliarden, das sind ja nicht, aber hier 500 Milliarden für Panzer. Und jetzt gucken wir mal, wo wir Geld herkriegen für eine Energiewende. Nee. Die Energiewende ist Teil unserer Sicherheitspolitik geworden.
Ja, eben, genau. Ja, eben, deswegen hat der Katastrophenforscher das halt genauso auf dem Schirm. Ne? Und die Politik aber eben nicht. Und das ist krass. Das finde ich auch, das beunruhigt mich auch sehr. Ja.
Weil du gerade hybrider Krieg sagtest. Heißt ja immer, ne? Wir sind in einem hybriden Krieg mit Russland. Und ganz ehrlich, ich tue ja immer so schlau, ne? Aber eigentlich sitze ich jedes Mal da und denke, das ist doch Krieg. Stellt sich raus, ist es nicht. Nee. Weil Krieg ist zurechenbar. Da kämpft Partei A gegen Partei B und das ist hier nicht der Fall. Und da habe ich gedacht, was ist denn überhaupt ein hybrider Krieg? Man sagt, oh ja, das ist, wenn keine Panzer aufeinander schießen. Ja, nicht nur. Ne? Da hilft, und das hat mich total verblüfft, die Wikipedia.
Na klar.
Ich gucke
immer in der Wikipedia bei allem.
Ja, aber in der Regel ist die Wikipedia dann auch oft sehr wortreich und dann wollte hier noch jemand was dazu und hier und da und dann gucke ich so in der Wikipedia, gucke mir an, was die für Quellen haben und ziehe mir dann die Sachen selber aus den Quellen zusammen. Hier war die Wikipedia wirklich super. Also, der hybride Krieg beschreibt eine flexible Mischform der offen und verdeckt eingesetzten, regulären und irregulären, symmetrischen und asymmetrischen, militärischen und nicht-militärischen Konfliktmittel mit dem Zweck, jetzt kommt's, die Schwelle zwischen den völkerrechtlich angelegten binären Zuständen Krieg und Frieden zu verwischen. Die Grenze zu der nach dem Genfer Konventionen verbotenen Heimtücke, das sogenannte Perfidieverbot, ist fließend. Interessant fand ich, dass der Begriff recht jung ist. Der ist gerade mal 20 Jahre alt und ist von einem Militärtheoretiker namens Frank G. Hoffman oder Frank G. Hoffmann, aber ist US-Amerikaner gewesen. Der hat den geprägt im Jahr 2005 und der hat sich verbreitet, interessanterweise, seit dem Jahr 2014, nachdem Russland auf die Krim losgegangen ist und den Osten der Ukraine angefangen hat anzuhören. Weißt du, diese kleinen grünen Männchen, ne? Soldaten ohne Kennzeichen.
Die komischen Separatisten.
Genau. Und damit, da fehlt dann die Zuschreibung und darum ist das kein Krieg, sondern es ist eine kreative Kombination verschiedener Mittel. Schwerpunkt liegt auf dem zivilen Bereich. Primäre Angriffsziel, Achtung, das primäre Angriffsziel sind zwei Dinge. Die staatliche Ordnung und der gesellschaftliche Zusammenhalt. Und dann gibt es so eine Liste Elemente der Kriegsführung, Desinformation, Propagandakampagnen, Einmischung in Wahlen, Angriffe auf Handelswege, gezielte Tötung von gegnerischen Führungskräften. Hatten wir jetzt auch gerade dieser Tage, dass da ein Attentat vereitelt wurde auf den Chef eines Drohnenherstellers. So, das Ding ist nicht definiert. Das ist auch noch so ein Ding. Hybrider, es gibt keine Definition für hybriden Krieg. Das führt dazu, dass die Soldaten, also die Nicht-Soldaten, die Kämpfer, die Kombattanten, die irregulären Kombattanten, dass die sich teilweise im rechtsfreien Raum bewegen, weil es keine internationale Rechtslage gibt. So, du kannst halt nicht sagen, das ist ein hybrider Kriegs- oder das ist ein hybrider Angriff gewesen und dafür gibt es jetzt 5 Jahre Knast. So. Und es gibt den Satz, und den finde ich super, Der Einsatz hybrider Kriegsführung bietet sich gerade für Akteure an, Zitat, die sich beim Einsatz konventioneller Methoden vor der internationalen Gemeinschaft rechtfertigen müssen. Und da wird's nämlich kompliziert. Das heißt ja gelegentlich mal, der Innenminister, der sagt einfach nicht Angriff oder Krieg, weil dann müsste er ja was unternehmen. Und das stimmt. Das stimmt aber nicht so, wie es typischerweise gemeint ist. Typischerweise wird das ja als Vorwurf an den Innenminister. Naja, da kümmerst du dich drum, aber da hinten, da kümmerst du dich nicht drum. So ist es ja in der Regel gemeint. Tatsächlich ist das aber eine Zustandsbeschreibung. Weil, wenn ich will, dass sich jemand vor der internationalen Gemeinschaft rechtfertigt, muss ich ihn benennen können. Und um den benennen zu können, muss ich ihm nachweisen können, dass er überhaupt gehandelt hat. Und genau das ist zumindest momentan zum Beispiel bei diesem mutmaßlichen Anschlagsversuch von Leipzig diese Woche nicht möglich. Das heißt, nicht der Innenminister ist ein fauler Sack oder hasserfüllt oder findet das gut und bla, was immer man sich so ausdenken kann, sondern der Innenminister steckt in einem völkerrechtlichen Dilemma.
Ja, klar.
Und zwar so lange, bis nicht zweifelsfrei nachzuweisen ist, dass tatsächlich Russland oder sonst wer hinter dieser Sprengstoffdrohne steckt, die diese Woche um ukrainische Transportflugzeuge gekreist ist, die in Leipzig stationiert sind. Hm. Und darum sagt Dobrindt zum Beispiel auch Anschlag und nicht Angriff. Weil ein Angriff führt jemand aus.
Ja, fremde Mächte, ne, hat er gesagt.
Stecken fremde dahinter. Mächte. Hm. Was immer das heißt. Ne?
Ja, eben. Also, ja, so ähnlich, also finde ich ganz passend, gut, dass du das gerade ausgeführt hast. In so eine ähnliche Richtung geht ja, was in Ceuta passiert ist, vielleicht. Also was war da los? Du hast gestern auch zu mir gesagt, ach cool, dass du mir erklärst, was da eigentlich passiert ist.
Genau.
Das ist ja prima.
Das Erste, was passiert ist, kann ich dir sagen, ich habe das gesehen.
Ja.
Hab gedacht, what? Ja. Zigtausend Menschen schwimmen da mal eben rüber. Und die erste Frage, die ich im Kopf hatte, war, Wo sind die alle hergekommen? Gibt es da irgendwie an der Außengrenze, gibt es da Lager, wo die ausharren, bis irgendein Zaun sich öffnet? Oder also wo kommen 50.000 Leute auf einmal her? Und jetzt hätte ich gern die Antwort.
Okay, also ich fange von vorne an. Erstmal habe ich zwei Quellen. Die eine ist Gerald Knaus, der war im Interview mit tagesschau.de. Und die andere Quelle ist Tovima. Das ist ein griechisches Online-Medium, das aber auch auf Englisch schreibt. Und was los war, war das, also wenn man so guckt, in der Regel kommen vom gesamten afrikanischen Kontinent, also nicht nur aus Marokko, in einem Jahr um die 14.000 Menschen irgendwie irregulär nach Spanien. Also ob jetzt mit einem Boot oder über Ceuta oder schwimmen. Irregulär heißt, sie reisen nicht offiziell ein. Ne? Also ist jetzt nicht irgendwie diffamierend oder so gemeint. So, und neulich, also ich glaube am 30. Juli war es, waren es zuerst hieß es zwischen 50.000 und 60.000 an einem einzigen Tag. Beim Guardian habe ich jetzt von 70.000 sogar gelesen, die sich auf einmal wirklich in Marsch gesetzt hatten und einfach nach Ceuta, nach Spanien wollten. So, jetzt muss man dazu sagen, Ceuta liegt nicht in Europa. Das ist eine kleine spanische Enklave auf dem afrikanischen Kontinent. Deswegen ist ja dir zum Beispiel und überhaupt jedem mit Hirn sofort klar gewesen, dass diese komplett kopflosen Forderungen oder Drohungen, dass jetzt Spanien aus dem Schengen-Raum ausgeschlossen werden sollte, dass das halt nichts anderes als Bullshit war. Ja,
natürlich. Also ich meine, eine der ersten, die gesagt hat, ja, das ist Schengen-Problem, Grenzen zu, war die dänische Ministerpräsidentin. Ich auch gedacht, die dänisch-marokkanische Grenze muss unbedingt gesichert werden.
Oder die dänisch-spanische könnte man ja auch sagen.
Oder die dänisch-deutsche.
Ja, aber genau, was das natürlich demonstrieren sollte, war ganz viel Tatkraft, ne, haben die alle, die das gefordert haben. Ganz viel Tatkraft.
Tatsächlich sind die Arschlöcher einfach nur über Spanien hergefallen, weil sie nicht verknusen können, dass ein sozialistischer oder sozialdemokratischer Ministerpräsident da Aufschwung und vielleicht auch ein besseres Leben für viele Leute herstellt. Ne?
Das größte Wirtschaftswachstum in Europa aktuell, ne? Also und wird von allen Seiten gelobt. Naja. Ist ja aber auch in Deutschland, kennen wir das ja auch, wenn wir hier so diese komischen Grenzkontrollen mal angucken, das ist ja auch nichts anderes als Tatkraft demonstrieren und die sind sogar noch gesetzeswidrig und bringen aber auch nichts. Na jedenfalls, Spanien, und das stimmt, hat Anfang des Jahres verkündet, dass illegal in Spanien lebende Menschen einen legalen Status erhalten sollen. Das habe ich hier als gute Nachricht berichtet. So, das war aber Anfang des Jahres und danach sind nicht einfach die Massen losmarschiert. So, daran liegt es also nicht. Mhm. Weil das hat man oft gelesen. Ja, weil die jetzt alle anerkannt werden sollen. Blablabla. Besonders laut war Meloni, die italienische Ministerpräsidentin, und Gerald Knaus sagt dazu: Italien hat in den vergangenen Jahrzehnten noch mehr Menschen, die irregulär im Land waren, einen Aufenthaltsstatus gewährt. Und auch in Italien sind daraufhin die Zahlen derjenigen, die irregulär kommen, nicht gewachsen. Ich zitiere Gerald Knaus einfach weiter. Natürlich weiß Italiens Regierungschefin Giorgia Meloni, wenn, wie vor 3 Jahren, in einer Woche 100 Schiffe nach Lampedusa kommen, wäre sie genauso hilflos wie Spaniens Ministerpräsident Pedro Sanchez. Zitat Ende. So, ich finde, Gerald Knaus hat so eine sehr höfliche Art und nette Art, den Leuten ihren Bullshit um die Ohren zu hauen. Und das heißt, diese ganzen komischen Rufe und diese Entsolidarisierungen basierten einfach auf, ja, Bullshit oder weil man halt gern rechts sein möchte oder ich habe keine Ahnung. Die große Frage ist ja.
Ich glaube ja, meine wohlwollende Interpretation dieser Reaktion quer durch Europa, ich glaube, außer Frankreich und noch irgendeinem Land hat niemand ernsthaft Hilfe angeboten. Ne? Ja. Ich glaube, Frankreich hat gesagt, können wir euch irgendwie helfen, während alle anderen gesagt haben, wir müssen die Grenzen zumachen. Die Bild-Zeitung, in 22 Stunden kann man von Ceuta mit dem Auto nach Berlin fahren. Ja, das haben die ernsthaft geschrieben. Ja, also meine wohlwollende Interpretation dieser vollkommen hysterischen Reaktion der europäischen Regierungen ist, dass sie alle panische Angst vor ihren rechtsradikalen Wutbürgern gehabt haben.
Aber Giorgia Meloni ist doch selber rechtsradikale Wutbürger.
Wir müssen irgendwas tun. Ja gut, ja. Aber selbst da, selbst Meloni könnte ja, weil sie ja durchaus europäisch auch denkt, sagen, oh Gott, wir müssen den Spaniern helfen. Ja? Ohne ihre radikal rechten Positionen dabei wirklich aufgeben zu müssen. Ich habe eher den Eindruck, insbesondere in den Staaten, in denen jetzt nicht die radikale oder extreme Rechte regiert oder mitregiert, dass die vor allen Dingen panische Angst, also die Bundesregierung wird panische Angst vor dem Axel Springer Verlag gehabt haben. Dass der mal wieder irgendeinen blöden Lynchmob zumindest online in Bewegung setzt, weil die natürlich auch begriffen haben, dass jeder solcher Vorfälle genau das Ding ist, womit sie ihr Publikum perfekt bewirtschaften können.
Voll, ja.
Also das ist meine wohlwollende Interpretation. Kann natürlich auch sein, dass sie einfach alles miese Säcke sind.
Ja, oder halt einfach, ja. Das ist auch Gerald Knaus Interpretation, der sagt auch, das ist einfach Panik. Und dann denkt man, man muss jetzt irgendwas sagen sofort und dann sagt man halt Scheiß. Na jedenfalls, warum ist denn das jetzt eigentlich passiert? Warum sind die losmarschiert überhaupt? Und vermutlich war es tatsächlich eine ganz einfache Botschaft, die alle diese Leute an diesem Tag oder einen Tag davor auf Social Media, insbesondere bei TikTok, gesehen haben. Und diese Botschaft lautete: The border is open and you can cross without papers. Das ist, was zumindest marokkanische und andere Accounts, die das eben gesehen haben auf TikTok in Marokko, berichtet haben. Und es war wohl sehr ausgefeilt. Also das sind Accounts gewesen, die später wieder verschwunden sind, die ihren Followern Tipps gegeben haben zu Hunderttausenden, also Hunderttausende Follower, wo sie Neoprenanzüge bekommen, Flossen, Schwimmbrillen, Schlauchboote, wasserdichte Taschen für Dokumente und Handys und so kaufen könnten. Dann gab es Screenshots von Google Maps, die die Leute dann zum Strand von Tarajal leiten sollten und so weiter. Also man hat die wirklich richtig gezielt und konstatierte Aktion sozusagen angeleitet. So geht's. Jetzt gerade geht's, so geht's.
Hat man rausgefunden, wer Mann ist? Wer dahinter steckt? Also die Russen, die Marokkaner?
Ja, das ist jetzt natürlich genau der Punkt, wo man mal TikTok und Co. am Schlafittchen packen und untersuchen müsste, was das eigentlich für Accounts waren.
Den Chinesen fragen, wer hier hybride Kriegsführung gemacht hat. Gute Idee.
Ja, also es gibt keine andere Möglichkeit, das rauszufinden. Aber da kam es her. Und ob dahinter jetzt Marokko gesteckt hat, denen ist es zuzutrauen. Die haben vor ein paar Jahren schon mal Spanien mit Migranten, die sie da rüber geschickt haben, erpresst, damit Spanien sich in der Westsahara-Frage wiederum auf die Seite von Marokko stellt, was es dann auch gemacht hat. Oder ob da jetzt Russland dahinter steckt, ja, denen ist es ja eh zuzutrauen. Also ich meine, das ist ja ein absolutes Fest für die gewesen, wie Europa hier reagiert hat.
Ja.
Oder dann kommen auch noch so Donald Trump und seine kaputten Schleppenträger in der Regierung dahinter, also dazu. Also das ist alles Spekulation. Tatsächlich habe ich nämlich im Guardian gerade die These gelesen, auch so spannend, dass Marokko Trump so sehr gefallen will, dass sie das vielleicht deswegen angeleiert haben, weil Trump hasst Sanchez. Spanien hat die WM kurz vorher gewonnen. Mhm. Aber wir geraten hier gerade total in den Bereich der Verschwörungstheorien.
Naja, das ist ja, also da hat ja mal Yassin Musharbash ein ganzes Buch drüber geschrieben, was zwar ein Roman ist, aber weil Yassin Musharbash eben auch tatsächlich in den Geheimdiensthintergründen recherchiert und sowas und da ja auch journalistisch arbeitet, ist das gar nicht so unplausibel. Der hat es auf Russland bezogen und die Idee dahinter ist, ich glaube, das ist noch nie aus seinem Mist gewachsen, aber ich habe das in seinem Buch zum ersten Mal gelesen. Die Idee dahinter ist, dass Putin diesen ganzen Shit, der passiert wegen Putin, nicht anordnet, sondern die Leute um ihn herum sich überlegen, mit welchem Shit kann ich Putin am besten glücklich machen und sich dann darum kümmern, dass der Shit passiert. Mhm. Kann durchaus sein. Warum sollte Marokko da anders ticken und sich denken, also ich finde das sehr plausibel, aber das sind Verschwörungstheorien halt auch immer, ne?
Ja, eben deswegen. Also wir wissen es einfach nicht. So, es ist plausibel, dass es Marokko war, aus welchen Gründen auch immer, vielleicht wirklich um Trump zu gefallen. Das sagt, wie gesagt, so ein Typ im Guardian, da verlinke ich den Artikel. Es ist plausibel, dass es Russland war, finde ich. So oder so, finde ich, sind zwei Dinge wichtig mitzunehmen. Erstens, hier sind Menschen gestorben. Ja, also egal, wer sich diesen in Anführungszeichen, in dicken Anführungszeichen Spaß erlaubt hat, der hat Menschenleben auf dem Gewissen, mindestens 100 Tote bei der ganzen Sache. Und was Carlo Masala auf Blue Sky geschrieben hat, wenn das ein hybrider Angriff gewesen wäre, um Europas Entschlossenheit, Zusammenhalt und Reaktionsfähigkeit zu testen, dann hat Europa den Test nicht bestanden.
Währenddessen hat im westafrikanischen Benin in Cotonou das Weltsozialforum begonnen. 50.000 Leute aus 150 Ländern sollen da kommen und wollen diskutieren über globale Gerechtigkeit, Demokratie, Folgungsklimawandel, Abbau kolonialer Strukturen. Das Weltsozialforum ist ein jährliches Treffen. Globalisierungskritiker treffen sich da, haben das ausgerufen damals, als
Attac groß war.
Genau. Eigentlich wollte ich sagen, als Gegenentwurf zu Davos, World Economic Forum. Das erste Mal gab es das in Brasilien 2001 und da wäre mir wichtig zu erwähnen mal wieder, Globalisierungskritik ist nicht gleichbedeutend mit den Leuten, die sich hinstellen und sagen, scheiß Kapitalismus, das wären dann Globalisierungsgegner. So, Kritik ist, wenn man ein Ding sieht, also ein Film, ein Buch, den Nachbarn, Globalisierung oder sowas, nach bestimmten Maßstäben beurteilt, das ist Kritik. Man nimmt einen Maßstab, den darf man sich auch aussuchen, was der Maßstab ist. Und dann prüft man den Gegenstand anhand dieses Maßstabs. So, und Globalisierungskritiker legen halt an die Globalisierung Maßstäbe an, sowas wie soziale Rechte, Gesundheit, also sauberes Wasser, solche Sachen. Ja. Und fragen halt, ob die Idee einer Deregulierung, also Globalisierung ist ja weltweite Deregulierung, ob die zu all diesen Dingen wirklich hilfreich ist oder ob nicht. Kadi Carter vom WSF bekennt sich zu Toleranz, Gewaltfreiheit, Demokratie, Menschenrechten, Pluralismus. Das sind Dinge, darauf kann man die Globalisierung sehr gut abklopfen. Aber ich schweife mal wieder ab, weil es, also Globalisierungskritik, sehr interessantes, sehr weites Feld, wer sich da reinlesen möchte.
Voll, und ich habe gerade gesagt, als Attac noch groß war, und ich habe ja damals 2002 ein freiwilliges ökologisches Jahr bei Attac in Deutschland gemacht. Da war natürlich das Weltsozialforum ein Riesending, ne? Also es war einfach was, was die auch total beflügelt hat und wo alle so ganz hoffnungsvoll waren und das ist so eine Riesenallianz. Ich meine, da waren 60.000 Menschen 2002 aus allen Kontinenten und was zu Botschaften hatte wie Gesundheit ist keine Ware oder sowas. Ja. Ne? Und das sind ja tolle, wichtige Anliegen.
Dass die vielleicht gar nicht so falsch liegen, das sehen wir ja jetzt gerade, wo unsere Gesundheit immer mehr, das ist ja nicht nur diese Bundesregierung, der man das vorwerfen muss, sondern viele Regierungen davor, in der unsere Gesundheit immer stärker kommodifiziert wird, immer stärker zur Ware gemacht wird. Ja. Ja, und das ist halt, das System ist zu teuer, wir müssen gucken, dass das System billiger wird. Ja Leute, dann sorgt mal dafür, dass nicht Milliarden aus diesem System jedes Mal zu irgendwelchen Konzernen abfließen, also sprich zu den Aktionären dieser Leute. Ja. Man vergisst das immer wieder. Was wir machen ist, wir verteilen Krankenversicherungsbeiträge unmittelbar um zu Aktionären. Das muss gar nicht sein. Man kann das auch anders organisieren. Ne? Von daher, ja, die liegen wahrscheinlich alle gar nicht so falsch. Vielleicht sind die in der Wahl ihrer Mittel fragwürdig. Vielleicht sind die in der Wahl ihres Timings fragwürdig. Aber ich glaube, dass deren Ziele gar nicht so verkehrt sind. Mhm. Ja, eigentlich sollte das schon 2 Tage früher anfangen. Und zwar unter dem Motto, eine andere Welt ist möglich in der Universität von Cotonou. Vorbereitung hat 2,5 Jahre gedauert und ein paar Tage, bevor es eigentlich anfangen sollte am Dienstag, hat die Regierung von Benin die Veranstaltung abgesagt. Ja. Wegen unvorhergesehener Ereignisse. Weiß der Geier. Dann haben sie verhandelt, jetzt findet es doch statt, bloß 2 Tage später. Benin lässt aber nicht alle einreisen, die einreisen wollen. Also sie schickt teilweise Leute am Flughafen wieder zurück und dann gibt es so eine Buskarawane, weil da wird ja auch immer sehr viel mit so Symbolen gearbeitet. Eine Buskarawane, die sie abgefangen und umgeleitet haben. Aber egal, es findet statt. Besprochen werden da so Themen wie Dekolonisierung und Souveränität, soziale Gerechtigkeit, ökologische Krisen, wirtschaftliche Alternativen, Bildung und Zugang zu Wissen, soziale Absicherung, you name it. Es gibt insgesamt 15, wie nennt man das auf Konferenzen? Ich hasse Konferenzen so sehr, dass
Panels
ich noch nicht mal
deren... oder?
Nee, so Tracks.
Ach so, Tracks.
Ja, es gibt halt 15 Überschriften, unter denen dann verschiedene Vorträge, Konferenzen und so weiter stattfinden und sowas. Treffen geht bis Samstag, also bis morgen, den 8. August 2026. Danach dürfte es ein Abschlussdokument geben, gibt es in der Regel bei solchen Veranstaltungen. Und dann, also ab morgen oder sagen wir mal ab Montag spätestens, können wir alle mal gucken, ob überhaupt und was darüber in der Zeitung steht oder in den Nachrichten zu sehen ist, weil vor 2 Jahren hatte die Initiative Nachrichtenaufklärung das Weltsozialforum als eine der vergessenen Nachrichten des Jahres einsortiert. Und dabei ist das eigentlich, und das ist der Witz an der Sache, eigentlich ist es eine gute Nachricht, darüber zu berichten. Das ist eine gute Nachricht, dass es weltweit genügend Menschen gibt, die sich eine bessere Zukunft nicht nur vorstellen können, sondern die auch dran arbeiten. Ja? Eine andere Welt ist möglich. So, und selbst wenn das keine bessere Welt sein sollte, das ist ja eine meiner Lieblingsthesen, die ich überall anwende, selbst wenn es keine bessere Welt sein sollte, die Welt, die die im Kopf haben, kann ich mir nicht vorstellen, dass es eine schlechtere Welt wird. Die wird dann nur für andere Leute schlecht. Und das sind die Leute, die im Moment den Ton angeben. Aber im Durchschnitt wird es garantiert keine schlechtere Welt sein.
Ja, sehr schön. Ich habe heute keine gute Nachricht dabei. Habe es nicht geschafft, mich noch in die einzulesen.
Naja, aber ich hatte ja sowas Ähnliches.
Ich verlinke es aber. Vielen Dank auch an die Person, die sie mir geschickt hat. Und dafür habe ich eine gute Tat dabei. Beziehungsweise ihr könnt eine gute Tat tun. Es war ja große Diskussion nach diesem Terroranschlag auf den CSD hier in Berlin, ob überhaupt der Kanzler was dazu sagen sollte, weil er ja in der Vergangenheit sehr unsensible beziehungsweise teilweise auch ja verletzende Kommentare über queere Menschen.
Weil er sich queerfeindlich geäußert hat, ja. Und zwar mehrfach. So.
Und nicht nur er, und weil ja auch Karin Prien, die Familienministerin, zum Beispiel ein queeres Jugendnetzwerk namens Lambda die Förderung zum Jahresende entziehen wird. Also die werden nur noch bis Jahresende gefördert. Das steht jetzt auch immer noch fest. Das ist auch nach dem CSD-Anschlag noch nicht zurückgenommen worden. Und Lambda hat vor allem ein Projekt, was für queere Jugendliche aus ganz Deutschland total wichtig und interessant ist, nämlich ein digitales Jugendzentrum. Das heißt, wenn man zwischen 14 und 26 Jahren alt ist, irgendwie queer ist und bei sich zu Hause aber niemanden findet, mit dem man darüber sprechen kann oder vielleicht wird man sogar richtig ausgegrenzt. Ne? Also es gibt ja diverse Orte, gerade auch in den Großstädten, wo es dann richtig Anfeindungen gibt oder das Leben auch gefährlich sein kann für Queere, die sich selber outen würden, gibt es eben diese Online-Plattform. Da kann man sich mit anderen queeren Jugendlichen austauschen, da kriegt man aber auch zum Beispiel Beratung. Und was die vor allem machen, ist einen sicheren Platz zu bieten. Das heißt, da sitzen auch wirklich IT-Leute dahinter, die dafür sorgen, dass das Ganze nicht irgendwie gehackt oder sonst wie unsicher gemacht werden kann. Na, weil es ja gerade bei so sensiblen Themen...
Ja, klar. Da findest du immer irgendein Schwein.
Ja, eine große Angriffsfläche ist. So, und die gute Tat, die man tun kann, ist, also wie gesagt, deren Förderung läuft Ende des Jahres aus. Damit wäre auch diese Plattform Lambda Space nicht mehr finanzierbar. Also dieses digitale Jugendzentrum, wo Jugendliche aus ganz Deutschland einfach hinkommen können. Und was man machen kann, um das auszugleichen, ist Patin.
Das ist ganz einfach. Keine rechten Parteien wählen.
Ja gut, aber das ist leider alles schon zu spät. Karin Prien ist die Bundesfamilienministerin.
Verdammt. Okay, was kann man stattdessen machen?
Du kannst Pate von Lambda Space werden und kannst, also es geht los bei 5 Euro im Monat, denen zukommen lassen. Und du kannst auch mehr, wenn du mehr Geld hast. Und je mehr Patinnen und Paten sich finden, desto wahrscheinlicher ist, dass diese Plattform weiter betrieben werden kann.
Ja, dass die Leute genug Geld haben, um solche Patenschaften zu übernehmen, verhindert die Regierung ja auch gerade aktiv.
Das finde ich halt auch das Krasse, ne? Also ich denke auch oft so in der Vergangenheit konnte man sagen, na gut, dann geht man halt zur Tafel oder man engagiert sich irgendwie. Genau. Aber irgendwie sind alle so mürbe und finanziell so blank. Ja. Das ist so, ja. Aber ich weiß, unsere Hörerinnschaft schafft es ja auch, die Wochen der Wochen zu finanzieren.
Ja, aber vielleicht ist es das Letzte, wozu sie in der Lage sind. Ich will es nicht hoffen, sondern weil es ist das Letzte, wovon ich lebe.
Jedenfalls teile ich das gerade, wo ich kann, weil ich das wirklich auch so ein schönes Projekt finde und auch wirklich, also mich das auch sehr getroffen hat, dieser Anschlag. Ja. Und dann eben zu wissen, gleichzeitig, während da noch irgendwie geheuchelt wird, dass man ganz betroffen ist, werden solche Projekte eingestampft von der Bundesregierung. Das macht mich schon extrem wütend und fertig. Und ich hoffe, dass wir es irgendwie schaffen, das dann wenigstens aus der Zivilgesellschaft heraus weiterhin zu finanzieren. Ja.
Ich habe hier eine Reisewarnung noch mitgebracht, und zwar eine Reisewarnung für die Vereinigten Staaten von Amerika. das Ganze ist, also in den USA ist es illegal, Dinge zu zerstören, um sie davor zu bewahren, dass sie sichergestellt werden. Ja? Koks ins Klo schütten, wenn die Bullen deine Tür eintreten. Solche Sachen sind damit
echt
gemeint.
Ja, das eigentlich ist verboten.
Es ist verboten, genau.
Das ist ja witzig.
So. Es gibt ein Betriebssystem, wir kennen ja alle iOS für Apple-Produkte oder halt Android für alle anderen Produkte, für Smartphones. Es gibt aber ein alternatives Betriebssystem, das sehr, sehr gut funktioniert, das im Prinzip genauso gut funktioniert wie die anderen beiden. Das heißt Graphene OS. Das ist ein sehr sicheres Betriebssystem. Also es ist tatsächlich sicher im Sinne von guter Einbruchschutz. Und es ist aber auch vor allen Dingen sicher im Sinne von Datenschutz. Du kannst zum Beispiel, wenn du da WhatsApp drauf benutzt, kann das Betriebssystem, also Graphene OS, gaukelt WhatsApp vor, dass WhatsApp Zugriff auf dein Adressbuch hat, hat WhatsApp aber gar nicht. Solche Sachen kannst du da einrichten.
Geil.
Es ist wirklich ein sehr, sehr spannendes, ein sehr, sehr tolles Ding. Wenn ich mir jetzt ein neues Handy zulegen würde, würde ich wahrscheinlich eins mit Graphene OS nehmen und nichts von den anderen. Egal. Jetzt gab es einen Typen, oder gibt einen Typen, ein Aktivist ist es, der ist an der Grenze gefilzt worden in den USA. Die haben gesagt, hier, gib mal dein Smartphone und sag mir den Code zum Entsperren. Das dürfen die. Mhm. Jetzt kann man Graphene OS so einrichten, also ich kann zwei Codes machen. Ich kann sagen, 1, 2, 3, 4, mach das Telefon auf, 4, 3, 2, 1, setzt sofort das Telefon zurück und löscht sämtliche Daten.
Geil.
So kannst du das einrichten. So, und was hat er gesagt? 4, 3, 2, 1. Hat denen also den Code gegeben, der das Telefon oder die Daten auf dem Telefon für die Polizei unbrauchbar macht.
Mhm.
Und dafür steht der Typ jetzt vor Gericht.
Wow.
Das heißt, also, ich sag mal, implizit heißt das, Graphene OS ist illegal.
Mhm. Ja?
Weil irgendwann wird jemand wird sagen, du kannst das damit machen.
Ja.
Also muss ich davon ausgehen, dass du es damit machen wirst, also bestrafe ich dich lieber mal. Das ist das eine. Würde mich nicht daran hindern, Graphene OS zu benutzen im Übrigen. Aber wenn du in die USA reist, pass auf, dass du denen auch all deine Daten gibst, wenn sie all deine Daten haben wollen. Wenn du willst, dass sie all deine Daten bekommen sollten. Aber diesen Willen hast du ja schon bekundet, indem du überhaupt nur in die USA gereist bist.
Wahnsinn.
Ja.
Das ist sehr dystopisch, was die da drüben machen.
Hm. Ja, das, ich sag, wenn die das in China so machen würden, da wäre hier der Teufel los. Da, also der Chines, dieser Überwachungsstaat. Nee, wenn die Amis das machen, das sind ja unsere transatlantischen Partner. Der Workaround ist im Übrigen, also Graphene OS, wie gesagt, ist eine ganz gute Sache. Man kann auch einfach so Android nehmen, ist ja auch in Ordnung. Dann gibt man halt all seine Daten Google, die geben es dann der Polizei in den USA. Ein älteres Google-Handy nehmen, darauf läuft Graphene OS, das läuft nur auf Google Pixels, das liegt an der Sicherheitsarchitektur der Hardware. So ein Pixel 7a zum Beispiel, das ist ein vergleichsweise altes Google-Handy. Das kostet neu, ich glaube, irgendwie noch 250 Euro oder sowas. Das nehmen, einen komplett neuen User aufsetzen, gar keine Daten darauf haben und damit einreisen.
Ja, wo wir hier gerade bei Public Service Announcements sind, denkt dran, eure Blumen zu gießen.
Genau.
Und am kommenden Mittwoch, am 12. August, gibt es eine Sonnenfinsternis. Alle, die im Urlaub irgendwo in Spanien sind, haben sehr gute Chancen, eine totale Sonnenfinsternis zu sehen. Also Spanien
Tobi fährt extra hin.
Ja, Spanien hat irgendwie seit 1905 das erste Mal eine totale Sonnenfinsternis. Aber auch wir hier in Deutschland oder in Ostösterreich oder also es gibt so ein paar Orte, wo man eben eine partielle, aber immerhin, ich glaube, wir haben 85% oder so hier in Berlin, Sonnenfinsternis dann sehen kann, meistens so um den Sonnenuntergang herum. Genauere Infos gibt es dazu auch natürlich in der Wikipedia. Deswegen verlinke ich das auch nochmal. Tja, und damit kommen wir zu unserem Limerick der Woche. Jetzt hier der große Gedächtnistest, Holger Klein. Was war denn das Thema des letzten Limericks? Du hast ja eher einen rausgesucht, deswegen.
Ich habe mir einen rausgesucht, aber ich bin gar nicht mehr Kanaren, ne?
Also das ist der Witz. Eigentlich hatte ich gesagt Kanarienvogel, dann hast du gesagt, nee, das ist doch scheiße. Dann okay. Wir nehmen Konsum, das war nämlich das eigentliche Thema. Oh. Und trotzdem haben alle in den Kommentaren zu Kanarienvögel gedichtet, was ich sehr nett von euch finde. Vielen Dank. Aber unser Wochendämmerungspoet Jens Ohrenblicker erfüllt natürlich den Auftrag, den er von uns bekommt. Und hier kommt sein Limerick zum Thema Konsum.
Wochendämmerungspoesie. Limericks aus dem Papierkorb des Weltgeschehens. Eine Lungenpatientin aus Thum, die ließ nicht vom Tabakkonsum. Als sie dran krepierte und man sie kremierte, da rauchte sie nochmal posthum.
Ja.
Ich nehme Toni Ormo-Tobi. Zwei schräge Vögel auf den Kanaren konsumierten berauschende Waren. Bald waren sie ganz dicht und benahmen sich nicht. Ich verurteile solches Gebaren. Ich fand, das ist sehr nah an meiner grundsätzlichen Einstellung zu anderen Menschen.
Oh. Ich nehme den von Sabine, die ihre Muse gefunden hat. Ein Vogel im Stollen von Kugel war sich für die Arbeit zu nobel. Doch im Opernhaus kam er groß heraus als stolzer Kanarienvogel. Kanarienvogel. Mhm. Was ist denn das Thema, was wir diese Woche mitgeben wollen?
Ja, ja. Mhm.
Schaf.
Hm? Schaf. Schaf? Hatten wir noch nie Schafe?
Schafe im Kettenhemd. Schafe im Kettenhemd hatten wir sicher nicht.
Ja gut, aber das ist eine sehr enge Vorgabe. Dann das Kettenhemd.
Kettenhemd, okay. Oder Schafe. Oder Schafe mit Kettenhemd. Also ihr wisst schon. Ihr
macht
ja
doch, was ihr wollt.
Ja, machen sie ja eh, wie man gesehen
genau,
hat.
Macht ihr ja sowieso. Auf uns hört ja keiner.
Und dann kommt hier der Börsenticker. Montag.
DAX auf Rekordfahrt.
Dienstag.
Anleger hiefen DAX wieder auf ein Allzeithoch.
Mittwoch.
DAX beendet Klettertour.
Donnerstag.
Zahlenflut lässt Anleger weitestgehend kalt.
Freitag.
Gute Wirtschaftsdaten helfen DAX auf die Sprünge.
Und damit kommen wir zum Faktencheck. Heute wieder mit Katharina Alexander. Hallo Katharina.
Hallo Katrin.
Was konntest du denn noch finden, was du gerne korrigieren oder einfach nur ergänzen würdest?
Also wir starten mit einer Ergänzung und zwar hat Holger recht, was die Krankenkassenzusatzbeiträge angeht. Als ich das geschrieben habe für den Faktencheck oder auch hier fürs Skript, dachte ich so, was für ein deutsches Wort. Und zwar ist es so, dass durch die Reform der Bundesregierung die Krankenkassenversicherte jetzt nicht mehr informieren müssen, wenn sie diese Zusatzbeiträge erhöhen. Es gab da einen Paragraphen, in dem so eine Informationspflicht festgehalten war. Den haben Union und SPD gestrichen. Bisher war es nämlich so, dass Krankenkassen bei Erhöhungen einen Monat vorher Bescheid sagen mussten und es dann auch so ein Sonderkündigungsrecht für die Versicherten gab. Und das wird jetzt dadurch extrem erschwert, natürlich. Ja, noch so eine tolle Idee.
Schön, dass der Kanzler sich damit rühmt, das alles so verbessert zu haben.
Super läuft's. Dann, als du über Ceuta geredet hast, ist da eine Zahl so ein bisschen in den falschen Kontext gerutscht. Und zwar hattest du gesagt, in der Regel kommen vom gesamten afrikanischen Kontinent in einem Jahr so ungefähr 14.000 Menschen irregulär nach Spanien. Das stimmt so nicht. Die Zahl bezieht sich auf die ersten 6 Monate von 2026. Also bisher dieses Jahr sind 14.000 Menschen dahin gekommen. Ich habe irgendwie keine vergleichbare Zahl für das ganze 25 gefunden. Aber was ich gefunden habe, ist die Anzahl von Menschen, die 2025 im gesamten Jahr von Marokko über Ceuta nach Spanien gekommen sind. Das waren knapp 1.000 Menschen. Und dann fand ich es irgendwie ganz interessant, beim Weltsozialforum hatte Holger ja davon gesprochen, dass 50.000 TeilnehmerInnen erwartet werden. Das findet man auch so in offiziellen Quellen und gleichzeitig sprechen dann dieselben Quellen davon, dass es 10.000 angemeldete TeilnehmerInnen gäbe. Ich bin da jetzt nicht tief genug drin in der Veranstaltung Weltsozialforum, um irgendwie diese Differenz gut erklären zu können. Also ich weiß nicht, ob sie einfach generell mit 5-mal so vielen Leuten rechnen, wie sich anmelden, ob das unterschiedliche Teile dieser Veranstaltung sind, für die man sich anmelden muss und die man einfach so nutzen kann. Aber das ist mir irgendwie aufgefallen, deswegen wollte ich es mitnehmen. Mhm. Genau, und das waren tatsächlich auch schon die drei Kleinigkeiten, die ich dabei habe heute.
Okay, vielen lieben Dank und bis zum nächsten Mal.
Bis dann.
Und da sind wir auch schon wieder am Ende dieser ersten Sendung nach dem Urlaub. Das haben wir doch ganz okay gemacht, oder?
Weiß ich nicht, das müssen andere beurteilen.
Ja, das stimmt.
Nur so, Holger, bist du Feminist? Ja, was weiß ich denn?
Und wie immer am Ende der Sendung bedanken wir uns. Vielen Dank, dass ihr es überhaupt möglich macht, dass wir diese Sendung produzieren können. Vielen Dank an alle, die direkt auf unser Konto überweisen. Da kommt einfach am Ende am meisten bei uns an. Aber auch vielen Dank an alle, die ein Abo bei Apple Podcasts abgeschlossen haben und diesen Teil hier jetzt gar nicht mehr hören. Vor allem aber auch danke an diejenigen, die bei Steady ein Abo haben und uns so viel Geld jeden Monat zukommen lassen, dass wir jetzt ihre Namen vorlesen. Das sind die Ultras und der Fanclub. Und das kommt jetzt.
Dins 1.
Silvio und Jasmin.
Martin Afanasiev.
Wenn Sie vom Hauptbahnhof in München mit 10 Minuten, ohne dass Sie am Flughafen noch einchecken müssen, dann starten Sie im Grunde genommen am Flughafen, am Hauptbahnhof in München starten Sie Ihren Flug 10 Minuten. Ach, Stoiber statt Merz wäre wenigstens lustiger.
Das ist so unfassbar, dass der es nicht geschafft hat, in 3-4 Sätzen zu sagen, was er eigentlich meint. Wenn Sie ab dem Münchner Flughafen fliegen, können Sie Ihr Gepäck schon am Hauptbahnhof einchecken und dann in aller Seelenruhe mit dem Zug und dann brauchen Sie nur mit Handgepäck umzusteigen. Ist das nicht toll, meine lieben Freundinnen und Freunde oder was auch immer die dann am Ende immer sagen? Der Dösewicht freut sich auf den anstehenden Wanderurlaub mit seiner Yolomiten-Gang. Auf dem Trail Peaks of the Balkans geht's durch Albanien, Montenegro und Kosovo.
Das klingt cool. Guido Baulich.
Jan Beilicke.
Marc Bremer.
Oliver Delpys Sidepiece.
Christoph empfiehlt Premium Games Shows, die öffentlich-rechtlich finanziert sein sollten. Diesen Monat für Freunde des Stackenblochens Count the Rise bei Dropout TV und YouTube.
Das klingt irgendwie übergriffig, das gucke ich mir mal an.
Ich wollte gerade sagen, das klingt nach was für dich.
Count the Rise, ja, okay. Zähl den Reis. Ich hatte mal einen Lehrer. Also wir hatten in der Schule damals auf den Fluren im Gebäude so einen PVC-Boden, der im Grunde aus so 5 cm großen Gummipunkten bestanden hat, wenn man so will.
Lache nur, weil ich die Geschichte schon kenne.
Und der hat, wenn er einen guten Tag hatte, also er war wirklich unfassbar streng, aber auch unfassbar lustig, der Typ. Und wenn er einen guten Tag hatte, hat der Delinquenten rausgeschickt aus dem Unterricht, also wenn die gestört haben, rausgeschickt und hat sie beauftragt, auf dem Flur die Noppen zu zählen. Er wüsste, wie viele das sind und wenn die Zahl nicht stimmen würde, dann gäbe es richtig Ärger. Ja. Er wusste natürlich nicht, wie viele Noppen das sind.
Nein, natürlich nicht.
Silke Dietz.
Der Monkey Dom Dominik Wagner.
Doppeldecker Fahrrad.
Knut Fankhauser.
Erik Fröhlich.
David Hasenbeck.
Der hat zu mir mal gesagt, ich müsse die Hausordnung 2-mal auswendig lernen.
Ja.
Und ich war von dem Typen so eingeschüchtert, dass ich den Witz nicht verstanden habe. Der war schon super. Adrian Hauptmann.
Stefan Havranek.
Bestimmt kennt auch ihr von MECFS betroffen, aber ihr wisst es gar nicht, weil die Leute mit der wenigen Energie, die sie haben, ihre wenigen Erlebnisse nicht mit Jammern über diesen Zustand beeinträchtigen wollen. Einer unter 100 ist betroffen.
Der Jan.
Tobi wäre sehr gern zum Hörertreffen gekommen, kommt aber am Montag aus der Nachtschicht, jetzt aber erstmal ab ins Bett. Er meint das Vrindhörertreffen im Odonien am Montag.
Antjot Kästner.
Wo der wahrscheinlich auch hinkommen wird, weil der war die letzten Male immer da. Alexander Klink.
Christopher Kluwe.
Jessica Kogoy.
Sabine Köhnlein.
Sabine Lorenz.
Müsli, Müsli, Miam, Miam, Miam.
Fide und Olaf.
Rufus Platos.
Jörg Scheckis für noch mehr Flausch.
Maximilian Schiffers.
Tim Seitz.
Simone Stolz.
So, dann muss und so weiter.
Memo an mich selbst. Bitte geistreichen Wöf Clicquot für die Wochendämmerung austrinken. Achtung, Alkohol ist in jeglicher Dosis schädlich. Bernd und Froschi Wehmöller.
Andreas Werner.
Familie Werzel.
Justus Wilhelm.
Und hier der Fanclub.
Lisa und Sebastian.
Maike Ahrensen,
Biele und Alice,
Timo Altfelde,
kann denn nicht einmal irgendjemand an die Kinder denken,
Katrin Apel,
es sommerzt auf den Terrassen die Aperolen,
im Märzen der Bauer hat Schmerzen, sagt Aua,
Lise ist immer noch hyped von System of a Down Konzert in Düsseldorf und grüßt ihre Fellow Survivors aus Katan, danke Nils für die Platzauswahl.
Steffi empfiehlt bei DM einen Teppichreiniger auszuleihen. Für 200 Euro Pfand und 20 Euro Material kann man sich wundern, wie viel Dreck aus so einem Teppichboden rauskommen kann. Für euch getestet.
Matze aus Spandau.
Simon Axmann.
Dirk B.
Sebastian Banse.
Johannes Bauermann.
Thomas Bauer.
Memo an den Luchs. Bitte geistreiches Bonbon für die Wochendämmerung ausdenken.
Memo an mich selbst. Bitte geizig drumrum wieseln.
Peter Blachani.
Jan Blendeck.
Jerome Bochmann.
Christian Bogen.
Memo an mich selbst, bitte geistreiches Bonmot für die Wochendämmerung ausdenken.
Björn Borner.
Markus Boslett.
Klaus Breyer.
Daniel Bruckhaus.
Martin Buchka.
Anka Karstens.
Tim Christan.
Clemens Langhans und Christoph Henninger. Es sind leider Kati und Fritze im Bund noch in sehr hohem Sitze.
Christoph Henninger und Clemens Langhans. Fossile Konzerne, die haben sie gerne, so kriegen wir bald noch mehr Hitze.
Gian-Andrea Konzett.
Katrin Czernotzki.
Ach so, und willkommen zurück, Clemens und Christoph. Thomas D.
Eigentlich heiße ich Dana.
Die Bären sagen danke, danke.
Falls ihr mal sehen wollt, was 6 Millionen Kubikmeter Fels plus 3 Millionen Kubikmeter Eis so machen, wenn sie auf ein Dorf fallen, dann schaut doch mal ins Lötschental. Das hat letztes Jahr ordentlich gerumst hier.
Bei solchen Sachen, so Hangrutsche und sowas. Ich würde das gerne mal hören. Ich frage mich sehr oft, es gibt auch, wenn wir runter nach Italien fahren, da gibt es auch einen Hang, der ich weiß nicht, vor wie viel tausend Jahren, keine Ahnung, wo man noch richtig sieht, was da für ein riesiges Stück Felswand abgebrochen und runtergeklatscht ist. Und jedes Mal, wenn ich da vorbeikomme, denke ich, wie mag sich das angehört haben?
Oh, Weltuntergang halt.
Ja, der Wind, das himmlische Kind.
Alice Duchenne.
Cristiano del Tauscho.
Thomas will seinen zweiten Samstag im Monat zurück. Das Bundesverfassungsgericht soll endlich alle undemokratischen, menschen- und freiheitsverachtenden Parteien in Deutschland prüfen. Sonst geht er in seiner Landeshauptstadt weiter demonstrieren. Wann und wo genau, lest ihr auf prüf-demos.de.
Pew Research hat herausgefunden, dass Xi Jinping und China international mittlerweile positiver gesehen werden als Trump und die USA. Ja, denn Trump hasst uns aktiv und Xi will uns nur etwas überwachen, was meine Regierung sowieso auch will. Okay. Ja, das war jetzt so eine. Ja, ich hätte mir ein anderes Ende für diese Nachricht gewünscht, aber ja.
Doris Dietz.
Benny Dingster.
Marius E.
Felix, der immer noch einfach nur schlafen will.
Clemens Elskamp.
Roland Erk.
Die ungarische Sprache ist eine utopische Sprache. Es gibt kein grammatisches Geschlecht, weder für Substantive noch für Pronomen.
Heinrich Fischer, es hilft nicht, dem Klimawandel mit sozialer Kälte zu begegnen.
Ich sehe schon das Licht am Ende des Tunnels, es könnte aber auch ein entgegenkommender Zug sein.
Schöne Arbeit habe ich gefunden, die hatte ich jetzt nicht mitgebracht in die Sendung. Es gibt ja, wir hatten ja jetzt zu den Hitzewellen diese Klimaanlagendiskussion, ne? Man kauft dir eine Klimaanlage und so. Das Problem an Klimatisierung ist ja, die erzeugt Hitze. Also der kühle Raum sorgt dafür, dass Wärme nach draußen geleitet wird. Mhm. Und das Problem ist halt insbesondere in Städten, das kannst du dir auch in Städten, die sehr stark klimatisiert sind, auch gut angucken, ist, dass wenn die Städte die Innenräume klimatisieren, die Außenräume wärmer werden.
Ja.
Und jetzt haben sie ausgerechnet, was das für Berlin bedeuten würde. Berlin ist ja temperaturtechnisch sehr gut aufgestellt. Wir haben sehr große Kaltluftschneisen und solche Sachen hier. Würde ganz Berlin auf 22 Grad runtergekühlt werden, hätten wir 0,6 Grad höhere Außentemperatur im Durchschnitt in der Stadt. Fand ich eine ganz interessante Zahl. Für Paris, die keine geilen Kaltluftschneisen und sowas haben, weiß ich nicht mehr genau, waren über 2 Grad zusätzlich. Oh. In Paris auf. Ja, krass, ne?
Ja. Also das heißt, wir können uns ruhig klimatisieren und müssen kein schlechtes Gewissen haben. Ist doch gut.
Genau, aber der Franzos, der muss aufpassen.
Der muss aufpassen.
Lernu Esperanton.
Stan Fakeman.
Matthias Flader.
Der Flop.
Wenn du den Fnord nicht siehst, kann er dich auch nicht essen.
Oliver Förster.
Der Fossibär.
Conny Klavitter fragt sich, ob sie von Lise oder Liese gegrüßt wurde. Ist immer schwer zu hören.
Olli Frank.
Es war Lise.
Nein, es war Liesel. Eine Brezel.
Sam weiß gar nichts.
Du und ich Hand in Hand gehen wir zum Dönerstand.
Ey, ihr Märzens, Dobrinden, Reichen, Klingbeilen und Koos. Seid mal nicht solche Otten, ihr Horst Titzen.
Ja, weil der ist ja auch ein bisschen ein Otto geworden. Ne?
Das stimmt.
Übrigens haben wir noch Peps, ist jetzt auf TikTok und Instagram auch. Wollte ich nur mal gesagt haben.
Sehr schön. Gut, dass wir das jetzt wissen. Gießt mal lieber die Blumen, statt mit der Axt das Sozialsystem zu zerhacken.
Äffst du mich nach?
Nee.
Alexandra Glück.
Ich bin einfach wie du. Der Gotti.
Jörn Arne Göttich und Maurice Kloß sagen danke für die wöchentliche Bereicherung.
Wolf Graz.
Daniel Griesel.
So long and thanks for all the fish. Gruß Martin.
Sally der Pinguin grüßt alle, die sie kennen.
Der Schommi grüßt Ivo, der hoffentlich auch bald Mitglied im Fanclub wird.
Cecilia Maribel Gutierrez Sepulveda de Wagner.
Annika H.
Simon Hägler.
Bianca Hammann.
Antje Hanuschka.
Andrea und Hans.
Hans Hansen.
Silke Hartmann.
Der Alexandra Hauser.
Ja, Katrin Hauser.
Sabine Haider.
Audra Henkes.
Hans Herbst.
Ralf Herbst.
Tobias Herbst fragt, denkt denn niemand ans Pflanzengießen?
Katharina Herbst und die Plüschmonster feiern bunte Borsten an Bürsten und Besen.
Aus der beliebten Reihe Wochendämmerungsfernsehpolizisten. Hercule Poirot.
Ja, den kann man immer empfehlen. Nils und Hilke.
Kurt C. Hose.
Habe ich dir auch empfohlen im Urlaub, aber hast du nicht gelesen, wa?
Nee, habe ich nicht gelesen.
Ins Hotel.
Du bist wirklich popkulturell, bist du... Das heißt natürlich ins Hotel?
Ja, das tut mir leid. Ich keine Ahnung, aus welchem Film?
Das ist ein Dieter Hallervorden-Sketch, Nonstop Nonsense hieß die Serie damals.
Okay, das kenne ich wirklich nicht.
Es war eigentlich ganz schön, also Gasthaus oder Restaurant oder sowas, er sitzt an einem einzelnen Tisch, eine Frau am Nachbartisch sitzt da auch und er geht halt hin und sagt, guten Tag, wir sitzen ja mal hier, also sie sehen sich ein paar Tage hintereinander, geht hin und sagt, wir sitzen ja mal hier, darf ich Sie vielleicht zum Getränk einladen? Sie guckt hoch und ruft ganz laut, ins Hotel? Und alle gucken und er ist völlig, schämt sich und setzt sich hin und dann kommt sie irgendwann an seinen Tisch und sagt, entschuldigen Sie, dass ich Sie eben so geschämt habe, ich bin Soziologiestudentin und ich untersuche, wie Menschen in peinlichen Situationen reagieren und sowas. Ich hoffe, Sie können mir das nachsehen. Guckt er sie an und sagt, was denn, 150 Mark? finde ich ziemlich gelungen eigentlich.
Ja, der ist ganz gut.
Fast so gut wie die Hitler-Witze von Dieter Krebs, die waren auch mal sehr gut. Katharina Hüll.
Benjamin Hupp.
Anja und Jan in Bielefeld.
Deutschland, ein analoges Land in einer digitalen Welt.
Moss the Techie blickt voraus. Tuff, 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 wir fahren nach Rodonien. Gleich danach, 15. und 16.8.26, Tech und Dante e.V. stand auf der Froscon. In St. Augustin, Hochschule Bonn-Rhein-Sieg. Wir zeigen das neue Contech-Buch und hoffen, dass viele Tech-Löwen an den Stand kommen, auch Entführte.
Nils Israel.
Der Oberemmengraben ist ein typisch Frittentaler Bach.
Der Oberfrittenbach ist ein typischer Emmentaler Graben.
If you put your hand in the crack und so weiter.
Annette, jeden ersten Sonntag im Monat Digital Independence Day.
Michael Jes.
Felix Johannes.
Tobias Johannes.
Micha K.
Tobi K.
Philipp Kaden.
Bettina Kairis.
Arne Kamola.
Skandal, die deutsche Bevölkerung ist und so weiter.
Kamikasi.
Jasmin Kieselemack.
Tim Klausmeier.
Andreas Klein.
Isolde Klein.
Danny Knedler.
Anna und Hagen Knowles und Salewski.
Patrick König.
Magali Kreuzfeld.
Jule Krohn.
Thomas und Corina.
Thilo Künstler.
Dem Kopetzki.
Dietmar Liesen.
Jeanette Lechner.
Nicht leer.
Dennis Lichtentäler.
Eva und Andreas. Liebe als Botschaft.
Detmar Liesen.
Nico Linder.
Samuel Lübcke.
Mein Name ist Ipsum. Lorem Ipsum.
Isolde Maduschen.
Kennst du eigentlich diesen Blindtext? Der ist, glaube ich, vom Stern. Der eben nicht Lorem Ipsum Dolor Sit Amet geht, sondern ein Blindtext, der tatsächlich Sinn ergibt. Also ich bin ein Blindtext, ich war schon mein Leben lang ein Blindtext. Ist ein richtiger Blindtext, der aber eben ja alle Blindtext, den Lorem Ipsum Standard sozusagen erfüllt. Okay. Robert Manik.
Nevermind.
Johannes Möller probiert auch mal aus, den Namen zu ändern.
Die Mulle.
Roland Lou Nattitsch.
Celine Neubich.
Katrin Neumann.
Gung, nicht patriotischer Europäer aus dem Erzgebirg Mirikwiri.
Frank Nitsche.
Agnes Nöll.
Thorsten W. Noll.
Jennifer Norbert.
Bernd Nossem.
Michael Ott.
Axel Philipsenburg.
Nils Plantold.
Josef Porter.
Nick Praus.
Sebastian Quapp.
Frau Rabe hat Urlaub.
Ich habe mir gerade gedacht, eigentlich könnten wir uns auch mal den Spaß gönnen, einfach allen Vornamen jeweils ganz andere Nachnamen zuzuordnen und dann mal gucken, wann es jemand merkt. Nicht.
Ich glaube nicht.
Axel Rasmussen.
Adrian Renner.
Sabine Renner.
Moment. Das stimmt was.
Versuch
nicht.
Was wert, Norbert Renner.
Sabine Repschläger.
Matthias Richter.
Miriam Richter wieder Henker.
Marc Riese.
Halt dich an deiner Liebe fest, Rio Reiser.
Lilly Rohe.
Sven Rudloff.
Jürgen Schäfer.
Ralf Schmauder.
Dirk Schnitzer.
Holger.
Naja, hätte ja sein können, dass du ein bisschen unaufmerksamer geworden. Janis Schnitzer.
Dirk Schumann.
Konse Skibidibi.
Daniela Stark.
Thomas Stein.
Sabine Stern.
Susa und Martin Stöckert.
Heike Stoll.
Günther Stück.
Claudia T. aus D. Die Hündin hat einen neuen Lieblingsplatz, sie lässt sich vom Ventilator das Fell durchpusten.
Als ich das mit Maya versucht habe, ist sie weggelaufen. Claudia Tajov.
19.
Somebody once told me the world is gonna roll me.
Christian.
Moritz Timm.
Und als ein Jahr vergangen,
ist wieder los.
Sumsel, Bumsel, Dumsel, Bim. Und als ein Jahr vergangen war,
die Jule und der Pascal.
Und Anna und Gregor sind hocherfreut, denn sie
haben Priscilla und Gwyneth Molesworth beauftragt, reichgeistigen Bordeaux für die Wochendämmerung zu besorgen. Mm. Das ist ja Rotwein, nicht? Rotwein ist
Martin
schädlich.
Unterlechner.
Jan van Finkenreue.
Da waren sie wieder, meine drei Probleme. Vergesslichkeit, Dings und das andere.
Robert Ferst.
Felix sagt, vielen herzlichen Dank.
Luisa Weyers.
Martin Wittmann.
Weisheiten der Menschlichkeit Nummer 23, ein Zitat von Gaur Gopal. Wie spricht man Gaur wohl aus? Wir lachen kein zweites Mal über denselben Witz. Wieso ärgern wir uns immer wieder über die gleichen Probleme? Also ich kenne Witze, da lache ich öfter drüber. Jetzt sag nicht, ich soll ihn erzählen, mir fällt keiner ein. Aber also das ist jetzt nicht so, dass ich nicht... Mein Humor ist halt auch recht einfach.
Das stimmt, meiner auch. Tobias Wirth.
Stefan Wolf.
Cindy und Timmy Wüst.
Sebastian Z.
Heike und Axel Z aus Z.
Stefan Zimmermann.
Und Mieto Balaschk. Vielen herzlichen Dank.
Danke für den Lebensunterhalt.
Und das war die Wochendämmerung von Freitag, dem 7. August 2026. Wir danken für eure Aufmerksamkeit.
Tschüss.